Willkommen im GAP System Podcast für Medizin 3.0. Wir kombinieren moderne Medizin und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, um dich dabei zu unterstützen, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Gründer der Medletics Academy. Mein Ziel ist es, durch Verständnis und alltagsorientierte Tools deine Gesundheit nachhaltig zu optimieren.
So, Pat, also erstmal schön, dass du da bist heute. Ich würde gerne mit dir über das Thema Schmerz und vor allem über das Thema Wissenschaftskommunikation dahinter reden, denn ich finde, dass sich so in den letzten 2 Jahren, gerade bei Instagram, Social Media und Co., wir haben ja im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, sich das Ganze so ein bisschen in die, nennen wir es mal vielleicht, falsche oder in eine etwas konträre Richtung entwickelt, wo man es sich vielleicht wünschen würde, wobei man auch sagen muss, dass der Kontext sehr schwierig ist zu schaffen bei Social Media grundsätzlich. Und also warum hat dieses Thema eine Relevanz, ist, glaube ich, am Anfang relevant, einmal niederzulegen oder darzulegen, weil ich glaube schon, und das haben wir eben auch gesagt, ist, dass dieses Thema Schmerz grundsätzlich eins ist, was man jetzt vielleicht gar nicht als Verbraucher, als Hörer sich irgendwie anhören will, weil man denkt, das ist ja gar nicht so relevant, habe jetzt keine akuten Schmerzen. Aber ich glaube, das kann man ja repräsentativ später auf fast alle anderen Sachen übertragen. Und am Ende des Tages ist es so, dass wir irgendwie 30% der Bevölkerung momentan in Deutschland haben, die an Schmerz, ob das jetzt akut oder chronisch ist, leiden. Und lass uns vielleicht mal damit starten. Was würdest du jetzt sagen, so aus deiner Erfahrung der letzten Jahre, was ist so der größte Mythos aus dem Thema Schmerz, der sich aber wacker hält?
Ja, also erstmal Dank für die Einladung. Du hast jetzt schon so ein paar Türchen aufgemacht. Social Media kommen wir auf jeden Fall drauf zurück. Wir müssen immer vorsichtig sein. Wir haben ja auch unsere eigene Blase. Ne? Das heißt, was für Andockstellen hat man? Wie sieht das da wirklich aus, wenn man einfach mal so einen kleinen Schritt nach rechts oder links macht? Schmerz, gebe ich dir recht, das ist so ein Thema, da schreit jetzt keiner laut und sagt, ja, da will ich mehr erfahren und voll sexy das Thema und total proaktiv und positiv benetzt ist es natürlich nicht, aber so in Seminaren oder Kongressen kannst du genau das fragen, du kannst mit so Zahlen kommen, du kannst aber auch sagen, wer hatte schon mal Schmerzen? So, und dann geht's direkt los, ne? Da kannst du dann loslegen und sagen, es gibt akut chronisches Zeug, was wir besprechen sollten, die Kontrastierung dazwischen. Gleichzeitig, das habe ich dir auch im Vorgespräch gesagt, müssen wir das so schnell es geht auf die positive Seite bringen, so ein bisschen auf ein Spektrum bringen. Warum sollten wir darüber reden? Was haben wir für einen Benefit? Und dann geht's halt weiter. Mythen, oje, da gibt's super viel. Und deswegen, um meine Motivation auch mal als, ich bin ja Sportwissenschaftler, kein Schmerzforscher von Haus aus, meine Motivation darin war, dass man in der Schmerzforschung super viel wiederfindet, was man so in der Neurowissenschaft, in der Wissenschaftskommunikation, also es ist so ein repräsentatives Feld für viele Probleme, die wir haben, in Bezug auf, wie reden wir mit den Leuten darüber und was wissen wir eigentlich so über unseren Körper. Und deswegen finde ich, das ist das so ein geballtes Thema. Von dem kann man sehr viel ableiten, weißt du? Und ja, Mythen, wo soll ich anfangen? Also in unserer Social-Media-Blase, glaube ich, würden wir sagen, wir werden die Leute langweilen, weil die haben das jetzt schon 1000 Mal gesehen. Wenn ich irgendwo präsentiere, dann habe ich immer eine Slide dabei, die zeigt, dass wir Abnormitäten oder auch in Anführungsstrichen Verletzungen sehen, wenn du den Menschen verbildlichst, also lass es ein MRT sein oder sonstiges, und dass die Leute symptomfrei sind. Das heißt, da sehen wir direkt, ach krass, eine Veränderung, eine biomechanische oder biomedizinische Veränderung heißt nicht unbedingt, dass wir Schmerzen haben. Heißt, wir sehen Leute, die haben irgendwas Lustiges an der Lendenwirbelsäule, wo früher man gesagt hätte, oh, das müssen wir wegmachen. Das wird bestimmt der Grund sein dafür, dass du immer entweder schief gehst oder Schmerzen hast oder Kopfschmerzen hast oder sonstiges, um mal weit auszuholen. Genau das Gleiche sehen wir am Meniskus, am Knie. In jedem Gelenk sehen wir Abnormitäten, die wir gar nicht mehr so nennen dürfen, weil es einfach nur Veränderungen sind wie Falten im Gesicht, die aber nichts wirklich mit dem Schmerzoutput zu tun haben müssen. Sie können, es korreliert auch, aber diese 1:1 Verbindung haben wir nicht. Und ich glaube, das ist noch immer, und da gebe ich gleichzeitig so meinen Disclaimer mit, wenn mir das Knie wehtut, denke ich das, dass da was kaputt ist. So funktionieren wir. Wir sind als Mensch konstruiert und haben es auch so immer schon erlebt. Wenn mein Knie dick wird, muss da etwas kaputt sein. Und die Story ist einfach ein bisschen größer. Es kommen noch viele Puzzlestücke dazu. Und ich glaube, dass das die erste Lektion sein könnte, wenn wir so über Schmerzen reden.
Ja. Absolut. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube ja auch, dass eigentlich jeder im Leben ja schon mal Schmerzen gehabt hat, ob das jetzt Zahnschmerzen, ja, Knieschmerzen, Rückenschmerzen, ja, sind. Und ich glaube tatsächlich, und das ist egal, ob ich jetzt mir das von meiner Familie oder von Freunden angucke, der erste Gedankengang ist tatsächlich immer so, aber was jetzt das Problem an, ja, diesem Ort des Schmerzes? Genau. Vielleicht zoomen wir nochmal so ein bisschen raus. Wie würdest du Schmerz definieren? Also was ist Schmerz überhaupt?
Oh je, da gibt's immer wieder eine aktualisierte Definition. Letztendlich muss man da sehr vorsichtig sein, weil man dann Neurophilosophen, Psychologen immer auf die Füße tritt. Ich selber bin der Hauptdefinition so ein bisschen nahe, dass man sagt, es ist eine negative oder eine, ja, definitiv eine Erfahrung, die man wahrnimmt. Man kann nicht Schmerzen mitkriegen sozusagen, die aber letztendlich auf viele Faktoren beruht, wie Erfahrungen und Co. und potenziell eine Gefahr quasi, die er kommunizieren möchte, wenn wir das jetzt so personifizieren. Ja, Schmerz ist jemand, der dir helfen will. Deswegen meinte ich gerade, hoffentlich hatten die Menschen Schmerz, weil Menschen, die leider mit einer genetischen Prädisposition auf die Welt kommen, dass sie keine Schmerzen empfinden, haben halt ein Riesenproblem. Das ist ja was super Pathologisches und Gefährliches. Das ist ja tolles Feedback, was wir kriegen. Ja, das wäre so die Definition. Ich glaube, wenn wir das jetzt ablesen würden, da kommen noch so ein paar Sachen dazu mit Erfahrungen und andere Dinge. Also ich glaube, sensorisches Erlebnis oder so, das steht da auch manchmal dabei. Aber letztendlich ist, um es vielleicht zu eher so ein bisschen in die Praxis zu bringen, ist es ein Output unseres Körpers zu sagen, bitte veränder etwas. Und tendenziell kommt man da schnell mit dieser Analogie Alarmanlage einher. Und dann muss man sagen, die Alarmanlage kann halt auch mal spinnen. Das ist das, was, glaube ich, schnell nach der Definition kommen muss. Weil wir gehen immer davon aus, okay, unser Körper weiß schon, was zu tun ist. Aber wir wissen, auch wenn es nicht nur im pathologischen Bereich, sondern so im, ja, im Vorhof der Pathologie, wenn wir uns da befinden, kann es sein, dass unser Körper einfach in Anführungsstrichen übertreibt oder die Alarmanlage zu hoch schraubt, weil sehr oft schon eingebrochen worden ist sozusagen. Und der Körper denkt sich, lieber eine Alarmanlage, die häufig angeht oder unnötig, als eine, die nie angeht.
Also lieber häufig falsch positive, genau, als falsch negative quasi.
Genau, macht ja auch irgendwie Sinn. Ne? Würdest du für deine Alarmanlage auch wollen? Nervt ein bisschen und nervt den Menschen ganz klar mit Schmerz. Und das ist jetzt etwas, was wir so besprechen dürfen. Als wenn du einen Patienten vor dir hast oder einen Athleten, der gerade akut Schmerzen hat, ist das mit Vorsicht zu genießen, weil es kann sich bagatellisierend anhören. Ne? Wenn man sagt, hey, das ist nur eine Alarmanlage, das will Gutes, das kommt da natürlich nicht an bei jemandem, der gerade Schmerz hat.
Also wenn man jetzt ja davon ausgehen würde, und ich glaube, das ist ja so das normale Verständnis, das ist eben mit Sinnesempfindungen und Co. beschrieben. Wir haben ja häufig, suchen wir ja nach Ursachen für Probleme. Und wenn wir jetzt klar davon ausgehen, dass Vorherrschen für Schmerz eben nicht immer eine Verletzung oder ein manipulativer Schaden, ob das jetzt in der Wirbelsäule ist oder ob das jetzt am Meniskus am Knie ist. Was haben wir denn dann noch für Möglichkeiten, wo dieser Schmerz überhaupt herkommt?
Das ist eigentlich eine sehr, sehr große Frage und wichtige Frage. Also erstmal müssen wir unterscheiden zwischen, wenn wir uns beide das Knie stoßen oder jetzt gerade wirklich jemand reingrätscht und das Knie hat kein vorderes Kreuzband mehr oder das ist durch, dann korreliert natürlich Schmerz direkt. Also im akuten Fall ist es so, auch wenn wir den dämpfen können, indem wir zum Beispiel abgelenkt sind, und es gibt ja auch so krasse Beispiele bei Autounfällen, dass die Leute ihre Verletzungen nicht mitkriegen, weil vollgepumpt mit Adrenalin und Co. Auf der anderen Seite müssen wir uns jetzt so ein bisschen, oder wir kontrastieren das mal zu chronischen Schmerzen oder diese muskoskeletalen Schmerzen, die wir sehen und denken so, hä, das war doch jetzt nur ein Wäschekorb und ich habe mega krass Rückenschmerzen, da ist irgendwas rausgeflutscht oder so. Das ist, glaube ich, das Thema, was für uns interessant ist. Ja, also da muss man dann sagen, und das habe ich eben so ein bisschen versucht bei der Definition, dass Erfahrungen und alles, was vorher kam, also alles, was wir gelernt haben in unserer, sagen wir jetzt einfach mal in den 30 Jahren, ja, wenn wir den Durchschnitt nehmen, wie wurden wir erzogen, was wird gesellschaftlich definiert, was Schmerz ist, was nicht Schmerz ist, kann alles Einfluss darauf haben, was unser Nervensystem dann letztendlich oder Bewegungssystem vielmehr dann sagt, ja, jetzt gebe ich dir Output, weil diese ganzen Kontextfaktoren machen gerade so viel Sinn, dass ich das hochschraube. Und da haben wir tatsächlich neurophysiologische Regler, da sprechen wir dann vielleicht später drüber, aber gleichzeitig muss man da, wie du eben schon gesagt hast, rauszoomen und sagen, wir wissen, dass super viel Einfluss auf den Schmerz hat, aber es manifestiert sich jetzt im Hier und Jetzt. Also jetzt gerade hast du Schmerz. Und dann ist eben die Fallacy sehr häufig, dass man sagt, das, was kurz davor kam, ist nur ausschließlich der Grund dafür. Und das muss man so ein bisschen, da kommt dann so Schmerzedukation mit rein. Ist egal, wie man das Kind nennt. Letztendlich geht es darum, Leuten verständlich zu machen, dass nicht nur das der Grund ist, sondern dass du eine Badewanne oder wie die Psychologen immer gerne sagen, so ein Gefahrenfass, die nutzen immer so ein Fass, ne? Das war schon voll. Und dann dieser Wäschekorb oder dieser kleine Hüpfer zur Seite war dann halt das letzte Stück an Flüssigkeit und dann kommt es zum eben Überfluss. Das ist so ein Modell, was manchmal Sinn ergibt.
Ja, das nutzen wir, wenn es um chronische Erkrankungen geht, auch total häufig, weil klar, du weißt ja gar nicht, was hat jetzt wie viel quasi Wasser in dieses Glas hereintransportiert. Und ich glaube, das ist auch ein total relevanter Punkt am Ende, weil wenn man sich jetzt nur versucht, an diesen kleinen Wassertropfen zu orientieren, dann kriege ich damit das Glas ja auch nie wieder leer, sondern ich habe irgendwie es geschafft, dass es dann jetzt nicht wieder überläuft und ich habe irgendwie Wasser genau am Rand oben, weil ich jetzt den akuten Stressor vielleicht gerade ausgeschaltet habe, aber das chronische Problem, was ja wie gesagt schon deutlich davor stand, das bleibt ja dann bestehen. Also ich glaube, wir haben jetzt irgendwie so ein bisschen gehört, wir haben nicht nur einen akuten Auslöser und eigentlich muss auch nicht immer Schaden vor dem Schmerz in Anführungsstrichen direkt geschehen oder da sein. Das sehen wir ja auch, wenn wir 10 Leute in einen MRT schicken, wenn wir uns den Rücken angucken wollen, haben wir irgendwie bei 7 einen Schaden, aber vielleicht haben davon 5 gar kein Symptom, aber die 3, die keinen Schaden haben, haben vielleicht ja doch ein Symptom. Und ich glaube, das ist in der Medizin ein total schwieriges Feld, weil häufig man ja auch im Studium über diese Dinge, die du gerade berichtet hast, eigentlich sehr, sehr, sehr wenig lernt und man sich immer an Krankheit orientiert. Und wenn ich Krankheit in einem Bild sehe, dann habe ich halt eine vorgeschriebene Therapie dafür. Aber ich habe halt gar nicht die Zeit am Ende, mir diese große Edukation anzuschauen. Und wir können mal ein Bild hier einblenden. Das haben wir gerade eben ja uns auch schon mal angeguckt, wie komplex das Thema Schmerz eigentlich ist. Und wie kritisch siehst du es dann, wenn wir jetzt bei Social Media oder auch in einem anderen Kontext sagen, ey, da hat jemand Rückenschmerz, das sind die 3 perfekten Übungen für deinen unteren Rückenschmerz.
Ja, also du hast es natürlich aufgeladen mit, wie kritisch sehe ich es? Ich sehe es kritisch, klar, wie du auch. Und allgemein ist Social Media nicht die beste Plattform, um Komplexität darzustellen. Das ist einfach so. Und uns wird immer klarer, dass, und das sieht man auch in der Evidenzlandschaft oder in der, wenn du dir gute Forschergruppen anguckst, die sich da schon über Jahre mit beschäftigen, dass die eben dieses ganze Thema Komplexität, Systemdenken, dass sie das so ein bisschen überall einbauen. Weißt du, so vorderes Kreuzband ist zum Beispiel aktuell super spannend, wo die dann eben auch ähnliche Bilder zeigen mit erstmal total überfordernd, dass man sagt, oh shit, das sind ja 100 Puzzlestücke, was mache ich denn jetzt? Auf der anderen Seite, ja, dieses Beispiel, was du sagst, die 3 besten Übungen. Letztendlich funktioniert diese Überschrift sehr gut, das wissen wir. Eine Zahl da drin, die besten und so weiter. Ich finde es auf der einen Seite nicht brutal kontraproduktiv, kann man machen, wenn man den Rest eben auch mit kommuniziert. Ich denke, das, was du eben meintest mit dem Fass, ne, oder dem Glas, wenn wir das halt voll haben. Die Problematik, die wir haben, ist nicht nur sich auf diesen letzten Tropfen zu konzentrieren, mit diesen 3 Übungen zum Beispiel, sondern dass wir sehr viel dafür tun, dass dieses Fass immer kleiner oder voller wird bei den Menschen, indem man eben sagt, das ist die only Lösung. Das ist das, was du machen musst. Und wenn du das nicht tust, bist du selber schuld, dass du super viel rumsitzt. Man bringt also quasi die ganze Last auf den Patienten selbst und sagt, ja, bist ja auch blöd. Wieso machst du nicht alle 2 Tage Krafttraining und gehst laufen, hörst auf zu rauchen? Und warum hast du eigentlich eine Familie, die dich stresst? Was soll das? Na, also das ist, natürlich kommuniziert man das nicht so, aber es kann der Rattenschwanz sein in einer nicht sauberen Kommunikation. Und das ist das Problem bei diesen ganzen wirklich Bagatellisieren von, das sind die Übungen. Und das meinen dann viele wirklich ernst, ne? Das ist so biomedizinischer Ansatz, dass man sagt, du bist krumm, hast ein Bein ein bisschen länger, also musst du dagegen arbeiten und wir sind quasi ein Konstrukt aus Lehm und wir schieben und ziehen uns halt à la Yanda in die aufrechte Körperhaltung und das korreliert mit weniger Schmerz. Also das ist halt schwierig, weil die halbe Wahrheit ist auch Lügen. Und das ist das Hauptproblem in der ganzen Kommunikationsgeschichte, auch bei Performance. Also da müssen wir gar nicht im Schmerz bleiben, auch in diesen ganzen Langlebigkeitsstudien. Und was müssen wir eigentlich machen? Was ist die tiefhängende Frucht? Also, und dieses Nitty-Gritty-Gedöns, diese letzten 1%, das scheint sehr gut zu fahren halt auf Social Media. Und das nicht nur im Social-Media-Bereich, auch im Profisport. Das ist so die Suche nach dem Heiligen Gral. Die haben wir irgendwie drin. Die hatte ich auch sehr lange drin. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich jetzt 40 bin, dass ich ein bisschen ruhiger werde. Ich weiß nicht. Aber das ist so, ein Grundgefühl von, du hast die Möglichkeit zurück oder raus zu zoomen und dieses Bild zu sehen und denken, oh shit, das muss ich jetzt alles lernen. Oder du zoomst raus und denkst dir, geil, mega cool, alles entspannt. Ich muss mir nicht alles auf die Kappe schreiben, aber lass doch mal gucken, wo wir anfangen können. Und wir haben super viele Möglichkeiten. Also das eher positiv zu betrachten. Und ich weiß, dass das Thema jetzt zum Beispiel Schmerzedukation, wenn du daraus einen Post machst, dann haben wir 1/10 von den Klicks, die wir haben, wenn wir sagen, das sind die 5 großen Mythen oder die 10 besten Übungen oder sowas. So funktioniert das halt.
Aber so funktioniert der Algorithmus halt am Ende ja auch so einfach, ne? Und genau. So, das ist ja auch gewollt, so muss man
Google
ja
auch sagen. Google funktioniert auch so. Also das gesamte Konstrukt Internet aufgrund von Search und SEO ist halt einfach nur, du brauchst ein großes Event. Es muss spannend sein. Untere Rückenschmerzen sind tendenziell Krebs, weil Leute darauf mehr klicken. Also die wissenschaftliche Vorgehensweise ist ja genau das Gegenteil. Wir versuchen unser Gehirn und unsere Intuition und unsere Heuristiken ja auszuklammern und die werden komplett losgelassen im Internet. Ne? Weil wenn du jemanden siehst, der zum Beispiel der Halo-Effekt, ne? Wenn du jemanden siehst, der ist voll durchtrainiert, Ärzten wird unterstellt, dass die nichts wissen, wenn die ein bisschen Pläuzchen haben, weil gerade Mama, Papa geworden und so. Ne? Das ist halt wirklich schwierig und das wird sehr zugespitzt im Social-Media-Bereich gesehen.
Was würdest du sagen? Ich bin immer noch so gedanklich, gerade bei dieser Metapher mit dem Glas oder mit dem Fass. Würdest du zustimmen? Ist jetzt so ein Gedankengang, der mir gerade kam, als du am Anfang ja auch einführend gesagt hast, dass es eigentlich gut wäre, den Fokus, und das kenne ich ja aus der Medizin, auch jetzt nicht nur auf das Problem, auf die Krankheit, auf den Schmerz zu setzen, sondern vielleicht auch auf das, was man daraus langfristig kreieren kann oder dass man sich halt auf das Positive konzentriert. Wenn wir jetzt bleiben wir wirklich bei diesem Glas hier, ja? Und wenn wir jetzt Dinge wie emotionalen Stress haben, wir haben familiären Stress, wir haben vielleicht auch viel Stress durch viel Bewegung, wir haben vielleicht irgendwie zusätzlich noch ein paar Mikronährstoffmangel, erhöhtes Cholesterin, das Ding wird ja immer größer. Wenn dieses Fass am Ende ja quasi den Mensch darstellt, über den wir jetzt sprechen, oder das System Mensch, könnte man ja auch fast sagen, dass die Größe oder das Volumen, was in dieses Glas reinpasst, fast so ein bisschen wie die Resilienz ist, die der Mensch hat. Würdest du nicht sagen sogar, dass wenn das Fass die ganze Zeit überläuft, dann wird das Fass sogar kleiner irgendwann, weil der Mensch ja weniger resilient ist und auch viel sensibler auf Dinge wie Schmerz und auch auf andere Dinge reagiert, weil vielleicht vorbestehende Erfahrungen oder andere Dinge dazu kommen, dass man kennt das ja, man hat irgendwie mal eine OP im Knie gehabt und jedes Mal, wenn es jetzt zwickt, denkt man direkt wieder, oh mein Gott, da ist wieder was kaputt.
Ja, klar. Also ich weiß nicht, ob das Glas dann kleiner wird, ich weiß nicht, ob die Analogie hinkt, aber das sehen wir, dieser Fear Avoidance Circle, dass du, wenn du jedes Mal da reinkommst, dass es dann natürlich schneller abrufbar ist. Man sagt sogar, dass so chronische Schmerzen ähnlich wie eine Fertigkeit trainiert werden. Und das ist dann quasi 1:1 die Analogie, die du da aufdröselst. Umso häufiger du das dann erwartest, da kommen dann diese ganzen antizipatorischen Sachen und Predictive Processing sind auch noch so große Themen, die man aufmachen könnte. Aber letztlich wissen wir einfach, dass der Mensch die Fähigkeit hat zu antizipieren, ohne dass wir es wollen. Also das passiert super viel unter der Haube. Ne? Das macht ja auch Sinn, weil wenn wir von Weitem irgendwas sehen, was großes, 4 Beine hat, Fell und große Zähne, müssen wir jetzt nicht darüber nachdenken, ob wir laufen gehen sollen oder nicht, sondern diese ganzen Top-Down-Prozesse machen super viel Sinn für uns. Das ist halt schwierig zu sagen. Wir sehen nur, dass wenn es wirklich überläuft, um hier zu bleiben, dass Leute sich daran gewöhnen, das antizipieren, das erwarten und damit eben dieser Kreislauf leider effizienter wird. Das ja. Und den muss man irgendwie durchbrechen, indem man sagt, wir bleiben drunter. Wenn wir jetzt in der Bewegungstherapie oder im Training bleiben, dass wir vielleicht nicht unbedingt jedes Mal was ja erstmal Stress ist, wie du sagtest, dass wir schauen, dass wir die richtige Balance finden zu nicht drüber, aber gleichzeitig genug Zeit, damit es wieder so ein bisschen abflacht, dass wir da Ebbe wieder reinbringen und dadurch das Fass größer wird oder das Glas. Das ist es. Also ja, genau das sehen wir. Du hast den Rattenschwanz von, es wird leider immer effizienter, aber gleichzeitig ist es auch eine Chance, daraus einen Engelskreis zu machen sozusagen, dass man sagt, hey, du warst jetzt voll oft im Schmerz, hast es aber geschafft, trotz des vollen Fasses oder des vollen Glases. Guck mal, reflektier das mal, wie viel Stressoren du gerade hast. Also es geht nicht nur um diese eine Stunde mit uns, nicht nur diese 90 Minuten, die wir zusammen trainieren, sondern alles, was drumherum passiert ist. Und hey, du hast jetzt irgendwie nur noch alle 2 Monate ein Flare-Up. Und als wir angefangen haben, mit deinem Tennisellbogen zu arbeiten, hattest du zwar die gleiche Schmerzqualität, aber nur jede Woche ein Flare-Up. Und das ist das Spannende, das ist eigentlich die echte Schmerzedukation und nicht so dieses, wir setzen uns hin und ich erkläre dir jetzt mal, dass Schmerz übrigens auch ohne Schaden da sein kann und andersrum und so. Das ist nicht greifbar. Das ist so wie ein Hypertrophiebuch lesen und nicht Gewichte heben. Weißt du, du musst halt in die Praxis. Und das ist genau das. Wenn wir beide reden und ich sag dir, Timo, mein Knie ist wieder dick, dann sagst du, hey, weißt du was, wir trainieren heute drumherum. Und wir arbeiten drumherum, Hüfte, Waden, wir haben noch viel zu tun, wir trainieren ein anderes Bein, weil übrigens Kontraedukation und was auch immer, ne? Oder der Effekt halt, den wir dann haben. Und hinten raus sagst du mir dann, krass, oder? Es wird sehr wahrscheinlich nichts auf dauerhaft kaputt sein, weil dein Knie ist wieder fit. Voll gut. Wir haben jetzt nichts irgendwie operieren müssen, wir haben geguckt, dass die Red Flags weg sind. Wie erklärst du dir das? Und dann denkst du, ja, krass, Reassurance. Und dann haben wir eben den Engelskreis. Dann sehen wir, cool, der Timo hat mir geholfen und ich habe es auch selber geschafft, dass es nicht zum Überlaufen kommt. Vielleicht manchmal, aber dann haben wir es schnell weggemacht und dann haben wir uns wieder eingependelt. Und das ist der eigentliche Prozess, den wir brauchen.
Das heißt, du würdest eher versuchen, wenn du mit Menschen in so einem Bereich arbeitest, dich quasi als Berater in Anführungsstrichen zu sehen und den Leuten aber zu sagen, hey, ihr behaltet die Verantwortung über eure Gesundheit sehr wohl.
Auf jeden Fall.
Weil das am Ende ja gerade dann ja dieses Positive ausmacht, wenn sie es ja selber geschafft haben, genau, durch ein paar Tipps von dir und Co. letzten Endes auch wieder da rauszukommen.
Absolut.
Das ist ja eigentlich nicht das, was so dieses typisch holistische Modell eigentlich beschreibt. Die Menschen gehen ja zum Arzt oder auch zum Therapeuten, geben die Verantwortung ab und kriegen eine Pille oder kriegen irgendwas anderes und es wird sich ja immer auf dieses Problem konzentriert und du, ich meine, so läuft das Medizinstudium ab. Du lernst ja nicht Gesundheit, sondern du lernst Probleme und Lösungen oder Therapien für Probleme kennen. Mhm. Wenn du es dir in einer völligen Utopie ausmalen könntest, wie würdest du es denn auch wünschen? Also du hast jetzt gerade beschrieben, wie du vorgehen würdest, aber wie würdest du es dir, wenn Klicks und Likes und das alles gar keine Rolle spielen würde, wie würdest du dir so eine Kommunikation nach außen denn auch wünschen, weil ich finde das, also ist ja auch einer der Dinge, die ich mir auf die Fahne geschrieben habe, den Menschen mehr, ich meine, das sagt der Slogan des Podcasts, create your best self, weil letztendlich bist du dafür selber verantwortlich und nicht irgendjemand anders. Aber wie würdest du es dir wünschen, dass eine Kommunikation wissenschaftsbasiert, erfahrungsbasiert, wie würdest du dir das wünschen, wie sowas aussieht in der Praxis?
Ja, auch wenn du von Utopien sprichst, ich bin Realist und deswegen nehme ich so die Hälfte von meinem Wunsch, weil ich glaube, das wäre etwas, was wir wirklich implementieren könnten. Also erstmal das, was du meinst, ich bin ein großer Fan von der Schulmedizin. Ich sage gar nicht Schulmedizin, sondern Medizin. Ich finde es immer schwierig, dass dann da zu viel drauf attached wird und dass dieses Holistische kann halt manchmal, weil wir müssen unterscheiden zwischen, wir haben einen pathologischen Fall und dann macht das auch Sinn, Medikament zu nehmen. Also nur um das nochmal
klar, absolut, absolut,
so ein bisschen festzuhalten. Und auf der anderen Seite, um deine Frage zu beantworten, glaube ich, das, was du gesagt hast mit diesem, wir brauchen mehr und das, was deine Mission ist, wir brauchen mehr den Fokus auf den Menschen. Man muss halt überlegen, was dagegen arbeitet gerade. Und das sind eben diese alten Bilder von, ich will den Menschen zwar guiden, aber gleichzeitig sage ich ihm auch oder gebe ihm zum Beispiel intensiv die Information, dass wenn du dich ein bisschen falsch bewegst, dass alles wieder hinüber ist. Wenn du nicht den Grundgedanken hast von Straßen führen nach Rom bei einer Bewegung und es kann halt auch mal krumm und schief und dreckig sein und der Mensch wird nicht explodieren. Wenn du das rausnimmst aus deinem Weltbild, weil wir wissen aus super spannenden Studien, dass so diese ganze Placebo oder auch Nocebo bei Proxy, das heißt, deine Einstellung färbt auf meine ab und ohne, dass wir darüber reden müssen, dass du sagst, oh, das sieht jetzt aber gefährlich aus und ich bin auch super biomedizinisch ausgebildet worden mit Knie gerade und Valgus ist doof und so, ne, und mir fällt es immer noch schwer und ich kriege da so eine ganz leichte Reaktion, wenn da jemand mit sehr viel Gewicht in so eine Position geht. Aber wenn wir das weglassen würden, hätten wir schon mehr als die Hälfte geschafft. Das heißt, diese ganzen kontraproduktiven, also ich habe viel mit Physiotherapeuten zu tun und die sagen, wenn wir in der Nicht-Selbstzahler-Welt sind, haben wir halt nur ein paar Minuten mit denen. Wie sollen wir da noch Schmerzedukation einmal? Die Erwartungshaltung ist ja, genau wie du sagst, ich komme rein, werde massiert oder das ist ja ein Grundthema, ein gesellschaftliches Problem, was wir haben, was wir nicht als vielleicht in der Betreuungslandschaft festsitzende Menschen übernehmen können. Das heißt, wir können nach und nach und jetzt um zu meiner Utopie, evidenzbasiert bedeutet letztendlich zu schauen, was können wir eigentlich schon längst weglassen. Dieses ganze reduktionistische, das würde dich kaputt machen, diese schiefe Lage ist der Grund für deine Rückenschmerzen. Wenn wir das weglassen würden, ich würde sehr wahrscheinlich, keine Ahnung, Tische schreinern und früher schlafen gehen. Ich wäre fertig.
Weil du nichts mehr zu tun hättest, oder?
Das wäre, ich würde, ach, nur noch mit meinem Hund und mit meinem Sohnemann spazieren gehen. Ich wäre glücklich. Also nur um das mal so ein bisschen darzustellen. Das würde schon reichen. Das biomedizinische Abstreifen und darüber nachdenken, dass wir extrem coole und einfache, tiefhängende Früchte haben.
Also einfach gesagt, es muss ja gar nicht so komplex sein alles. Und es ist, macht auch nicht alles kaputt immer direkt, weil ich glaube, das ist ja das, klar, es funktioniert ja auch über Angst und Co.
Richtig, Angst funktioniert sehr gut.
Und das, gerade bei Social Media und Co. funktioniert es halt sehr gut. Kurzer Einsatz noch zu diesem Schulmedizinischen. Ich nenne es immer schulmedizinisch, weil ich schon glaube, also es gibt medizinisch gesehen einen Unterschied, ob ich, egal, ist völlig egal, ob es ein Arzt ist, ein Therapeut, es gibt einen Unterschied, ob ich zu jemandem gehe, der gibt mir eine Pille und ein Medikament und das war's. Mhm. Oder ich gehe zu jemandem, der gibt mir eine Pille oder ein Medikament oder irgendwas anderes, arbeitet mir aber eine langfristige Strategie mit mir aus, wie ich Lifestyle-Interventionen machen kann, Schlaf optimieren und dann die Pille wieder rauszunehmen. Ich bin super großer Fan von Medikamenten, ja. Schilddrüsenhormonen, Statinen und so, auch im Schmerzbereich.
Musst du.
Absolut, ganz, ganz wichtig. Mhm. Weil sonst chronifizieren sich wieder Sachen und super relevant. Ich glaube aber trotzdem, dass sich dieser Bereich dahingehend entwickeln muss, dass wir Strategien entwickeln und den Leuten Selbstwirksamkeit langfristig an die Hand geben, um auf diese Dinge nicht mehr zurückgreifen zu müssen, weil sonst verliere ich ja diesen Engelscircle, über den du gerade meinst, das verliere ich ja völlig, weil ich trainiere mir dann ja an, es funktioniert nur mit dem Medikament. Jetzt verquäse ich das einen Abend lang und am nächsten Morgen ist alles wieder schlimmer. Absolut.
Ich bin voll d'accord. Also Lifestyle-Faktoren, das könnten Mediziner besser dringend schult werden oder denen mehr Platz geben, sowas, keine Frage. Um dann bei dir auf dem gleichen Blatt zu landen, würde ich sagen, dann ist das schlechte Schulmedizin und Schulmedizin sollte das eigentlich beinhalten.
Safe. Absolut.
Weil wir die Studien dafür haben, aber das System bietet das nicht, ne? Und da haben wir noch ganz andere Systemprobleme, wie was wird finanziell gefördert von den Krankenkassen und da können wir jetzt völlig ausrasten.
Ne? Ja, das
ist safe. Klar, und so wie Themen wie Homöopathie werden noch immer subventioniert in Deutschland. Also das meine ich mit, ich bin Realist. Wir müssen erstmal gucken, was haben wir denn so vor der Brust? Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Leute, die schwer oder keine, sagen wir mal, bewegungsfern sind und schwer mit Lifestyle-Sachen abholbar sind, dass wir die auch nicht verlieren im Sinne von, die sind dann selber schuld oder sowas, sondern uns muss klar sein, dass wir nicht jeden Menschen resilient kriegen oder auch gleichzeitig jeden abholen können und auch nicht Bewegungstherapie oder Training und gesunde Ernährung immer die Lösung ist für etwas. Das tut mir immer weh, das zu sagen, aber gleichzeitig ist das so der wichtige Auftrag, der, wenn du wirklich wissenschaftlich fundiert arbeiten möchtest, muss dir klar sein, dass das Pendel zu weit schwingen kann. Es ist ein wichtiger Faktor und sehr wahrscheinlich bei ganz, ganz vielen Menschen wird das was bringen, weil der Hebel riesig ist, weil davor nichts passiert ist oder sogar kontraproduktiv was passiert ist. Gleichzeitig müssen wir aber sagen, das ist nicht das Allerheilsmittel, dass wir sagen, wenn alle einen gesunden Lifestyle haben, dann wird das schon. Ne? Sondern wir wissen einfach genetische Prädispositionen, Umweltfaktoren, ohne da jetzt einen riesen Fass aufzumachen. Aber Krebs hat zum Beispiel uns geschult und beigebracht, dass es verdammt komplex ist und dass wir leider nicht alles noch nicht in der Hand haben. Wer weiß, was passiert, da bin ich medizinisch nicht gut aufgestellt. Aber wenn ich mit meinem Onkologen des Vertrauens spreche, der sagt auch, ja gut, wenn du, oder bleiben wir mal in meinem Feld, vorderes Kreuzband ist anscheinend extrem genetisch prädispositioniert. Also wenn du Vater und Mutter hast, die beide ein Kreuzband, dann ist irgendwie die Chance 70% höher, dass du auch einen Kreuzbandriss haben wirst. Also ein Kreuzband im Sinne von, jeder hat hoffentlich ein Kreuzband, aber Kreuzbandriss, ne?
Ja.
Also die Ruptur ist tatsächlich genetisch veranlagt. Oder du hast dann, wir wissen, das ist Schlüssel-Schloss, ne? Du musst dann natürlich auch in die Situation kommen, zum Beispiel Skifahren, Wakeboarden, so die Klassiker, die das Risiko erhöhen. So, aber nur um jetzt den ganzen Tisch, das ganze Puzzle fertig zu machen, wir müssen immer gucken, wo es wirklich die Kante so von dem Ganzen. Das ist wichtig. Trotzdem gebe ich dir vollkommen recht, das wäre super schön und da sind wir wieder bei meiner Utopie, dass Leute im Lifestyle-Faktoren gut geschult sind, aber eben auch insbesondere in der Kommunikation, weil du weißt auch, das macht keinen Sinn, jemand zu sagen, hör auf zu rauchen. Das kannst du auch lassen, ne? Also der Backfire-Effekt ist super real. Und das ist, glaube ich, eher so der Punkt, wo meines Erachtens auch diese alternativen Ansätze, die vielleicht inhaltlich was den wirklichen Wirksamkeitseffekt von den Interventionen, der gar nicht da ist, vielleicht nur ein Placebo, wo die aber scheinen, weil die sich Zeit nehmen für den Menschen, mit den Menschen reden, die werden zum ersten Mal ernst genommen. Und da passiert halt auch verdammt viel. Und wäre schön, wenn wir das kombinieren könnten, ne, mit echten Wirkmechanismen, mit echter Medizin, mit echten Interventionen plus dem ganzen menschlichen Zeug. Mhm. Das wäre cool. Das wäre meine Utopie.
Absolut. Das wär, ich glaube, das bräuchte ein viel interdisziplinäres Arbeiten auch und auch ein auf Augenhöhe kommunizieren, weil das haben wir ja tatsächlich leider oft auch nicht.
Ja, voll.
Aber es sind so viele Gedanken in diesen Sachen. Ich versuche das jetzt mal so. Mir kam so in dem ersten Moment, als du gerade eben dieses Krebswort in den Raum geworfen hast und dann aber wieder quasi Richtung Bewegung gegangen bist, kam mir so ein Video von Social Media in den Kopf, wo, ich glaube, es war ein Arzt, sagte, Krebs kann man eigentlich aushungern, indem man einfach die Kohlenhydrate weglässt. Das ist natürlich dann wahrscheinlich sehr schwierige Kommunikation, gerade über Social Media. Kommen wir ja gleich wahrscheinlich nochmal im Detail drauf. Jetzt vielleicht nicht auf das Beispiel, aber das ist so, glaube ich, so ein Extremding, wo dann auch Ärzte völlig über ihre Kompetenz ausschlagen und das aber ja wieder Leute gibt, die das glauben. Und ich bin irgendwie großer Überzeugung, wenn man sich mal so die letzten 1000 Jahre anguckt, früher haben wir irgendwie das Szenario gehabt, dass die meisten Menschen keine Bücher lesen konnten, weil die waren irgendwie alle nur so für den Adel vorgesehen. Und heutzutage hast du so viele Informationen, du kannst alles lesen, damit hast du aber eigentlich auch wieder keine Informationen, weil du halt gar nicht mehr weißt, was ist jetzt richtig und was falsch. Und am Ende finde ich ein Riesenproblem, dass dieses Social-Media-Dings über Angstmache funktioniert. Wenn wir aber über Dinge, weil du hast gerade übers Rauchen gesprochen, wenn wir über so psychische Dinge auch sprechen, die meine Frau hat einen Master in Suchttherapie und dieses ganze Suchtthema auch damit reinkommt und du fokussierst dich jetzt wieder auf das Thema, denn du musst aufhören zu rauchen, du hast Bluthochdruck und du stirbst früher. Das macht ja wieder so viel Stress, dass du dann noch mehr Verlangen zur Zigarette hast. Glas also das ist so komplex am Ende und dafür reichen 90 Sekunden für ein Instagram-Reel halt am Ende auch nicht wirklich aus, aber das ist das, was auf der Plattform funktioniert und deswegen matcht diese wissenschaftliche Seite mit diesem, was halt clickbaity funktioniert, das matcht gar nicht richtig.
Absolut.
Aber was würdest du sagen, wenn man so versuchen würde, ein bisschen in diese wissenschaftliche Kommunikation reinzugehen, was ist es überhaupt, Wissenschaftskommunikation? Also gibt es da irgendwelche Pfeiler, wie sich das zusammensetzt? Weil es gibt ja auf der einen Seite die alternative Medizin, die Homöopathie. Je häufiger du etwas mit Wasser vermischst, desto wirksamer wird, was ja logisch gar keinen Sinn ergibt so.
Das Wort Medizin würde ich da auch weglassen.
Genau, absolut. Ansätze. Homöopathie, Alternative, ne? Aber also was braucht es, um diese Wissenschaftskommunikation überhaupt wirklich vernünftig machen zu können und auch natürlich in der praktischen Arbeit, um mit Menschen wirklich Ergebnisse zu erzielen?
Ja, einer der größten Fragen eigentlich. Also erstens ist mir gerade aufgefallen, dass wir zwei unsexy Themen haben. Erstmal Schmerz und jetzt Wissenschaftskommunikation. Ich weiß nicht, was das für ein deutsches Wort, ne? Das ist so, das erschlägt einen, wie ich finde. Und uns ist auch aufgefallen, wenn wir uns das so auf die Flagge schreiben, dann ist das total uninteressant.
Ich glaube schon so in diesem Social Media Kontext ist es tatsächlich, also ich glaube schon so, das, worauf wir gleich kommen, ist schon spannender für die Leute am Ende, ne?
Ich wollte da jetzt keinen.
Nein, alles gut.
Bitte schaltet diese Folge ab. Aber was ich eigentlich meine ist, es ist auf der einen Seite ultimativ wichtig und auf der anderen Seite total kacke verkauft.
Safe.
Das ist
mega,
das ist
unsexy. Halt,
richtig. Genau, weil letztendlich ist dieser Riesengap zwischen, wir wissen total viel und gleichzeitig gebe ich dir recht, die Informationsflut macht es total schwierig, weil jeder kann ja irgendwie einen coolen Raum aufbauen, Mikros aufbauen und auf einmal, ne, total diesen Halo-Effekt nutzen, weil jeder hat auf einmal, und ich glaube deswegen, das ist jetzt nur eine Annahme meinerseits, die Generation so meiner Eltern sind dann extrem lost, weil die dachten, alle die so ein TV-Studio haben, haben irgendwie Credibility.
Aber oder jetzt, alle, die ein Buch geschrieben haben.
Irgendwie sowas. Ja, und das ist halt einfach nicht mehr gegeben so. Das ist ein Thema und auf der anderen Seite, also letztendlich Wissenschaftskommunikation ist eigentlich die Dinge, für die Forscher meistens und oder seltenst Zeit haben, das auf die Straße zu bringen. Also zum Beispiel Experten in der Krebstherapie und so weiter, die haben jetzt ganz bestimmt keine Zeit für Social Media. Die werden jetzt so ein bisschen, also die Jüngeren werden ein bisschen motiviert zu, hey, wo Zitationen sind wichtig, aber wie oft auf Twitter oder X und so. Und also das kommt ja irgendwie dazu, was auch nicht unbedingt produktiv sein muss. Das heißt, die Informationen so runterbrechen, dass sie einfach sind zu verdauen, aber nicht so einfach, dass sie falsch sind. Und das ist halt so die Champions League, dass du sagst, ja, das Thema hatten wir auch im Vorgespräch, dieses Thema, wir wissen, Bananen sind gesund. Und dann kommt einer und sagt, ja, und Orangen nicht oder was? Das heißt, du hast immer diese Vollständigkeitsfalle, du hast immer dieses, okay, war das jetzt doch zu reduktionistisch? Ziemlich gute Wissenschaftskommunikatoren, denen ich folge, so der Hank Green oder die Jungs von Kurz gesagt und so, die halt das schon seit Jahren machen, super komplexe Themen in nur so 10 Minuten oder 5 Minuten runterzubrechen, die sagen auch am Anfang dann so, jetzt müssen wir kurz lügen, damit wir zum Punkt kommen hinten. Also das heißt, die überspringen ganz viele Konzepte, die eigentlich total wichtig sind, um, keine Ahnung, String Theory oder so zu erklären. Also das ist so die Kunst in der Wissenschaftskommunikation. Und warum es eigentlich nicht so unsexy ist, ist letztendlich, wenn du mit Menschen arbeitest, brauchst du es jeden Tag, Leuten klarzumachen, warum das Ganze. Also es geht eigentlich darum zu verstehen, jeder von uns, also jeder, der auch zu dir im Gesundheitsbereich zu dir kommt, weiß, nicht rauchen, bunt essen, gesund essen und bewegen. Krafttraining und Laufen wäre gut. So, das weiß doch jeder. Job vorbei. Es geht ja eigentlich um die Implementation. Und da muss man echt sagen, das Zwischenmenschliche, die, wir nennen es therapeutische Allianz, wieder so unsexy, ne? Verstehen wir uns beide? Sehe ich dich ein bisschen als Vorbild, aber auch gleichzeitig als Partner? Kannst du mir das Feedback geben, was ich brauche? Das ist, glaube ich, das A und O in der Wissenschaftskommunikation sozusagen. Ne? Und hinten raus, was wir zum Beispiel tagtäglich machen, ist, wir versuchen das Feld, so gut es geht, auf Themen vorzubereiten, damit kein Nährboden übrig ist für pseudowissenschaftliche Ansätze. Weil das ist so quasi präventives Kommunizieren. Weil umso weniger oder umso mehr du vorbereitet bist, desto unanfälliger bist du eben für Pseudogedöns.
Willst du mal kurz so für die Zuschauer oder Zuhörer Pseudowissenschaft mal an einem, also einfach mal versuchen, ein Beispiel zu erklären?
Pseudowissenschaft ist nicht nur falsches Wissen, sondern dieser Begriff hat ein Alleinstellungsmerkmal, in dem man Informationen weitergibt und die sind anscheinend wissenschaftlich, die klingen wissenschaftlich. Ne? Also man kann dann so anstatt von Wasser H2O sagen und ne,
Studien belegen
und Studien belegen das und dann ist das irgendwie aus irgendeiner Fachzeitschrift oder so eine auch wieder einen Pseudo-Artikel halt, ne? Und also Pseudowissenschaft schmückt sich mit Federn, die sogar vermeintlich auch richtig sind, aber in einem völlig falschen Kontext. Also wir können zum Beispiel Wirkmechanismen im Reduktionistischen, hatte ich jetzt letztens einen Post über das Motorneuron, also die letzte Nervenzelle zum Muskel, die Verbindung. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass es da eine Feedback-Loop gibt. Und dann kann man darauf aufbauen und kriegt so Kommentare von Leuten, die dann sagen, ja, dann macht das ja auch total viel Sinn, damit zu reden. Und mit den Muskeln kann man dann auch die Seele verändern und so. Also das heißt, du nimmst einen Wirkmechanismus heraus und baust darauf deine Story auf. Und es ist vermeintlich wissenschaftlich oder hat irgendwo mal was gehört, was aus der Wissenschaftsblase kommt. Und das ist so der gefährlichste Part und so unser Endgegner, was Wissenschaftskommunikation angeht. Weil dann sagen die immer, ja, aber hier, guck, 500 Studien dazu. Zu Himbeeren mögen keinen Zucker. Und daraus machst du, Krebs kann ausgehungert werden und so weiter. Petridisch, Studien bis hin zu Tierstudien und so weiter. Also da wird dann so viel rausgesaugt, dass daraus eine ganz eigene Welt und ein ganz anderer Ansatz entsteht, der überhaupt nicht wissenschaftlich ist.
War vor ein paar Tagen war im Fokus auch wieder so ein Artikel, das war, ich weiß nicht mehr, von irgendeinem Professor auch, der da zitiert wurde und die Headline war, mit viel Protein stirbt man früher oder irgendwie ja, sowas. Ja,
ich mitbekommen
tatsächlich. Es war eine Studie an Mäusen, eine völlig utopische Menge an Protein für das Verhältnis am Körpergewicht und das ist ja so, also da, und das haben wir mit Süßstoffen ja auch ganz häufig zum Beispiel, dass sie Krebs erzeugen und das Mikrobiom, das ist auch ein spannendes Ding so. Ich finde, wenn in Studien, und ich glaube, das ist was ganz viele Menschen falsch verstehen, Wissenschaft ist ja nicht, ich setze mich hin und ich versuche zu belegen, dass Süßstoffe schlecht sind oder ich versuche zu belegen, dass dieses Wasser gesund ist, sondern Wissenschaft ist ja, ich versuche etwas zu widerlegen. Genau. So, gibt ein super schönes Beispiel von einem amerikanischen Nutrition Forscher, ich weiß gar nicht mehr, wer das genau war, aber der hat das anhand von einem Beispiel mit einem See beschrieben und hat gesagt, also wenn ich jetzt hingehen wollen würde und ich würde zeigen wollen, dass alle Schwäne weiß sind, dann würde ich jetzt eigentlich mir alle möglichen Seen angucken und würde sagen, ich würde nach schwarzen Schwänen suchen und würde sagen, am Ende, die Wahrscheinlichkeit, dass es keine schwarzen Schwäne gibt, besteht bei 99,9%. Und das ist ein Riesending, was ich sehe heutzutage. Es wird, und da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, so dieses, es ist evidence-based, so, es ist ja theoretisch, ist ja alles eigentlich evidence-based. Also was heißt das auch? Ist das eine Studie? Also theoretisch ist Evidenz ja auch Erfahrung, aber halt auf in der Pyramide deutlich weiter, halt von der Qualität weiter unten. Also theoretisch ist ja wirklich fast alles evidence-based irgendwo. Und du kannst halt ja mit jeder Studie oder mit einer Studie eigentlich alles beweisen am Ende, wenn du Cherrypicking betreibst. Es gibt ja wirklich Belege für alles. Mhm. Und gerade wenn man sich dieses Süßstoffthema anguckt, ich bin jetzt auch kein Fan von Süßstoffen, dass man jeden Tag Süßstoff in sich reinkippt, so. Aber da, es gibt dann Studien, die belegen und die zeigen, das Mikrobiom verändert sich. Mhm. Und das ist dann, Süßstoffe sind schlecht. Mhm. Nee, das Mikrobiom verändert sich. Das ist so, als würde ich sagen, Krafttraining verändert den Körper. Ja, aber ja nicht negativ.
Du wolltest ja den vorher haben. Ja,
genau. Genau, also weiß, ne, das ist so. Und dann wird es genommen und gesagt,
genau. Ja,
das verändert das negativ. Aber das kann man, also das Mikrobiom, der Körper ist ja so komplex. Mhm. Du kannst das ja nicht auf einen einziges Bakterium, auf einen Wirkmechanismus runterbrechen, wie Insulin verhindert den Fettabbau oder sowas. Mhm. Das ist ja, am Ende wird sich ein Mechanismus angeguckt und das wird auf den gesamten Körper brutto irgendwie übertragen.
Genau. Das meine ich, ja. Das ist ein schönes Beispiel. Also ich kenne mich mit dem Thema sehr wenig aus, außer dass manchmal so Profivereine bei uns anfragen und sagen, was machen wir mit dem Mikrobiom? Und dann müssen wir uns da reinlesen, machen aber nur die Basics. Also da bin ich ganz, ganz vorsichtig, ist nicht unser Feld. Aber da gebe ich dir recht, wir wissen nicht, genau wie der Muskel, war das gut vorher? Ist das jetzt eigentlich einfach nur eine Anpassung, die okay ist? Und kommen wir dann wieder zurück? Und was ist eigentlich gut? Das ist auch immer so das Thema beim Mikrobiom. Aber da will ich mich nicht lange aufhalten. Du hast jetzt ganz viele Sachen genannt. Evidence-based oder evidence-informiert ist nicht alles, sondern es wird sehr oft missverstanden und wird daraus dann, also man versucht es immer überzustülpen auf alles, weil ja Studien mit im Spiel sind. Das ist so, glaube ich, das Thema. Und das Beispiel, was du nanntest, der Black Swan, ist, glaube ich, von Nassim Taleb. Der ist ein Statistiker und der hat halt gerne über so Bücher geschrieben, gerade so Heuristiken, und da geht es dann um diesen Confirmation Bias. Und das ist das, was viele fehlinterpretieren, da gebe ich dir vollkommen recht. Das versuchen wir auch immer zu kommunizieren, wenn jemand irgendwo in einer Diskussion sagt, die Studie zeigt aber das. Und das ist schon grundsätzlich die falsche Aussage, weil letztendlich haben wir ein Modell der Welt, dass wir sagen, ja, könnte sein, dass das Mikrobiom wichtig ist, oder vor kurzem noch, ah, guck mal, wir haben Faszien, dann werden die ja auch eine Funktion haben und die wird dann auch überinterpretiert und so weiter. Dass wir einfach nur so, wir sehen ein neues Lego-Bausteinchen und denken, oh, das muss wichtig sein, weil das habe ich über 30 Jahre nicht beachtet. Also ist das die Lösung von allem. Das ist nur so ein quantitatives Vorgehen. Und wie du sagtest, unser Körper ist so komplex, dass wir verstehen müssen, dass das sehr wahrscheinlich entweder ein Füllstoff sein kann, gar nicht so wichtig. Es kann aber auch sein, dass es eine Verbindung von zwei sehr großen Systemen ist. Es kann aber auch sein, dass es total unwichtig ist. Oder, und das ist auch der größte Trugschluss, dass wir es gar nicht in der Hand haben zu verändern. Weil letztendlich ist es immer so, dass wir merken, und das siehst du auch im neurowissenschaftlichen Bereich, wenn es so um Bewegungslernen geht und so, dass wir 1000 Straßen haben, die nach Rom führen. Du siehst nur das Ergebnis Rom. Wir sind in Rom angekommen. Aber dann diesen Trugschluss zu fahren, ich weiß, welche Straße der Körper genutzt hat, ist absolut nicht gegeben. Das heißt, wir wissen nie, welche von diesen 1000 Straßen, und das ist auch gut so, weil in komplexen Systemen haben diese 1000 Straßen einen Sinn, denn wenn 500 davon brennen, nimmt der Körper nächstes Mal die anderen 500. Also dieses komplexe Systemdenken ist erstmal so ein bisschen überfordernd, wie das Bild eben zeigt, aber gleichzeitig muss uns das so einen Freifahrtsschein dafür geben, zu sagen, der Körper weiß schon und kann sehr viel selbst regulieren. Und wir haben gar nicht so viel in der Hand, wenn wir eben einen Mechanismus herausnehmen. Das ist auch so dieses Thema mit Neurotransmittern und so. Da gibt es einen, ich weiß nicht, ob das Robert Sapolsky war oder so, das bin ein ganz großer Fan von ihm, der letztendlich geschrieben hat, nimm irgendeinen Neurotransmitter. Das kann Rocket Fuel sein, aber du weißt nie, ob damit das Hauptantrieb benutzt wird oder die Bremsraketen. Das weißt du nie. Also diesen Stoff, das ist so, du weißt nie wirklich, welche Endfunktion irgendwas übernimmt. Und das ist auch okay. Das ist gar nicht der Bereich, wo wir, also ich als Sportwissenschaftler sowieso nicht drin trainiert bin, aber dass wir eben rauszoomen und sagen, was ist im Verhaltenstechnischen zu verändern zwischen Mensch und Mensch. Und dann wird es erst spannend.
Absolut. Ich habe immer so einen Satz dazu, der mir immer so in den Sinn kommt. Ich glaube, du hast da auch schon mal drüber geredet, ich bin mir nicht ganz sicher, aber je mehr man weiß, desto mehr weiß man eigentlich, dass man nichts weiß.
Ja.
So, weil es ist immer komplexer und kompliziert und du machst da so verschiedene Stadien durch. Am Anfang denkst du, du weißt alles, dann hast du eine bewusste Inkompetenz und eine bewusste Kompetenz oder eine unbewusste Kompetenz. So, ich finde so, je mehr man in diesem komplexen Thema drin ist, desto mehr ist auch dieses Thema der Basics wieder relevant, was wieder ein mega unsexy Thema in der Kommunikation ist am Ende.
Total.
Und ich glaube, das ist ja sowas, womit wir die ganze Zeit kämpfen eigentlich, weil man versucht, dieses langweilige Thema, wovon alle eigentlich ja wissen oder die meisten wissen, wieder mehr in die Köpfe zu rufen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum jetzt Menschen bei Social Media und Co. versuchen, mehr diesen Evidence-Based Stempel aufzusetzen, weil ihnen die Tools so ein bisschen fehlen, auch einfach diese Dinge irgendwie den Leuten auf eine neue, moderne, sexy, coole Art und Weise aufzustülpen. Nur dieses Tool nutzen jetzt halt natürlich auch einfach viele, die halt einfach, auf Deutsch gesagt, Käse und Quatsch erzählen so. Und diese Differenzierung ist dann für den Normalo, der die Sachen ja konsumiert, finde ich super schwierig.
Absolut.
Weil du ja gar nicht mehr weißt, was es ist.
Das ist ja auch für uns schwer. Also ich meine, wir machen nichts anderes als 8 bis 10 Stunden Studien lesen und die zusammenfassen. Und gleichzeitig denken wir uns so, holy crap, wie kommt man denn da zurecht? Also es ist ultimativ schwer, wenn du zum Beispiel nicht die Forschergruppen kennst und deren Credibility. Wenn die auf einmal, dann hast du New Kids on the Block und die musst du auch erstmal überprüfen und gucken, was machen die eigentlich? Woher kommt das Geld? Was für einen Hintergrund haben die? Haben die ein neues Feld aufgemacht? Also das ist jetzt ein bisschen, gleichzeitig soll das nicht demoralisieren, sondern eigentlich dahin sensibilisieren, dass erstmal die Basics schon stimmen und gleichzeitig, also da gibt's ja diesen Dunning-Kruger, der auch oft missinterpretiert wird, aber letztendlich dieses Gefühl, ich finde dieses Meme, was für alles benutzt
wird. Können wir mal einblenden, ja.
Mit diesem U, umgedrehte U-Kurve mit so, ich weiß gar nichts und dann, oh, der krasseste Shit ist, keine Ahnung, exzentrisches Training und so und hinten raus ist dann, nee, stimmt gar nicht. Am Anfang steht dann so, ja, so ein bisschen Krafttraining, ganz simples Krafttraining, einfach alles hin und her schieben und dann oben an der Peak denkt man so, ich weiß es, fast am Heiligen Gral und wenn du dann so 30 plus, 40 plus bist oder schon über 20 Jahre Trainer, merkst du so, ja, stimmt, eigentlich so ein bisschen Krafttraining macht am meisten Sinn. Dann bist du halt wieder zurück, hast vielleicht eine Kappe auf wie so ein Jedi-Ritter oder so, aber mehr hat sich auch nicht verändert. Hast ein bisschen mehr Erfahrung gehabt. Aber das Pendel schwingt immer super krass zu weit und gleichzeitig kann man natürlich die Türen öffnen für diese ganzen Mikrobiomen. Wir lassen das dann auf, die ganzen Geschichten, die super spannend sein können mit, keine Ahnung, Handkühlung und was weiß ich nicht, was es da alles gibt. Wir können das ja einfach, das wird auch der Forschung oft unterstellt, dass dann gesagt wird, nee, voller Quatsch. Das sind Aussichten für zukünftige Arbeiten. Aber dann sollte man auch okay damit sein, wenn man merkt, das ist eine Sackgasse. Wenn man merkt, war vielleicht doch keine Placebo-Gruppe dabei. Wenn man eine Placebo dazu packt, werden beide so 5% besser. Vielleicht lassen wir es. Das wird halt leider nicht oft gemacht, sondern darauf wird sehr schnell ein Business aufgebaut. Und dann werden Handcooling-Geräte verkauft oder das ganze Core-Training entsteht aufgrund von einem Transversus Abdominis, der nun ein bisschen zu spät gefeuert hat. Also das ist halt so unsere Problematik, glaube ich. Ja.
Ich finde das, was du gerade gesagt hast, mega wichtig. Deswegen will ich das nochmal rausheben. Ich glaube, das ist ein Punkt, der ja ganz oft nicht passiert. Und deshalb so, als ich meine Doktorarbeit damals angefangen habe in der Orthopädie und Unfallchirurgie, und ich meine, ganz viele andere, mit denen ich das quasi parallel gemacht habe, auch wenn der Schwerpunkt was anderes war. Ich habe in der Revisionshüftendoprothetik angefangen, das zu machen, habe es aber noch nicht fertig geschrieben. Und am Ende ist es so, dass ganz viele Doktorarbeiten und auch Studien ja enden, weil das Ergebnis am Ende nicht signifikant genug ist. Aber das wäre ja eigentlich das, was ja total wichtig und relevant wäre zu wissen.
Absolut.
Dass es nämlich, wenn du das gegen eine Placebo oder was auch immer testest, dass da nämlich kein Effekt rauskommt.
Absolut.
Aber das ist das, worüber dann seltenst geredet wird.
Ja, das ist super wichtig, dass du das sagst, weil das sind so interne Probleme der Forschung an sich und des Systems der Peer Review, weil letztendlich, wie du sagtest, ich nutze das Bild immer gerne vom Schiffe versenken.
Ja.
Vielleicht gibt's das für Kinder auch als
Fische versenken.
Ist ein bisschen netter, ein bisschen weniger Krieg. Also oder das Angelspiel. Aber als Schiffe versenken kennt es jeder. Es ist doch ultimativ wichtig zu sehen, in welchem Feld kein Schiff ist. Das heißt, wir werden schärfer in dem Bild, wo die Realität hinführt. Und die Journals haben eher so dieses, ich will aber ein Schiff versenken. Ich will, dass das voll krass ist, weil wir das dann mega ausschlachten können und sagen können, wir haben getroffen. Aber es ist total wichtig zu wissen, wo was nicht ist, und dadurch wird das Bild halt schärfer. Und das missinterpretieren auch voll viele. Dass es schön wäre zu sehen, ja, gut, Kinesotape ist auch bei ganz alten Leuten nicht wichtig. Das ist, hat ein Placebo, und Placebo bei Proxy. Dann lass doch das ganze Geld bitte woanders nutzen. Wir könnten ganz andere Dinge tun. Weiter geht's. So, das wäre schön. Ja, also ein ganz wichtiger Punkt, absolut.
Das ist eine mega geniale Metapher mit dem Schiffe versenken, ja, oder Fische versenken.
Wir bleiben bei Fische.
Ja, absolut. Das ist mega gut. Weil ich glaube, was halt, was dann eben nicht passiert, es wird halt kein Fähnchen an dem, an der Stelle gesetzt, wo man halt schon mal gefischt hat quasi. Mhm. Und damit passiert das halt immer wieder, aber man bekommt nie mit, dass es kein effektives Ergebnis gab, was ja auch eine Aussage
ist
am
Ende des Tages. Mega teuer. Das sind neue Groups, die dann denken, oh shit, da hat ja noch keiner, und dann wird da Geld investiert und dann wird das immer weiter. Dadurch wird die Forschung noch langsam. Die ist ja an sich, ist wissenschaftliches Arbeiten ja an wirklich von Natur aus langsam, weil wir eben falsifizieren. Wir wollen eben drumherum arbeiten und das Bild schärfen. Aber gleichzeitig macht das das natürlich noch viel, viel langsamer.
Ja. Safe. Ich habe früher, ich hatte, man geht im Medizinstudium so die ganzen verschiedenen Abteilungen durch in so Praktika. Und ich hatte damals, das ist so mein Beispiel in dem Kontext dann immer, was ich dann bringe und sage, ich hatte früher 2 Wochen Dermatologie-Praktikum und ich fand Dermatologie echt langweilig. Okay. So. Ja. Und das war so, die meisten Studenten finden Dermatologie und Ophthalmologie irgendwie einfach langweilig, auch wenn das ein relevantes Fach ist. Und dann, die waren alle total schlecht drauf während des Dermapraktikums, weil die halt alle keinen Bock hatten, das 2 Wochen zu machen. Und ich war halt mega gut drauf und meinte so, ja, es ist total langweilig, aber es ist doch mega gut, jetzt weiß man, dass man das nicht machen will. Du bist ja, ja, auch einen Schritt weiter.
Total.
So, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dahin zu gucken, und eben nicht nur über Dinge zu bereden oder über Dinge zu sprechen, die etwas belegen, sondern eben es auch zu akzeptieren und zu sagen, so, hey, es gab halt keinen Output und es gab halt kein Ergebnis. Aber daraus können wir ja auch lernen.
Genau, richtig. Also man versucht, das so ein bisschen aufzufangen mit wie nennt sich das? Ich habe den Fachbegriff jetzt nicht im Kopf, aber dass man halt die Studie vorher anmeldet und ohne zu wissen, was für ein Ergebnis. Und dann wird gesagt, das wird veröffentlicht, egal was kommt. Und das ist natürlich total sinnig, ist halt nur schwer durchzusetzen. Also da gibt es ein paar Journals, die das jetzt schon länger machen. Aber dafür brauchst du natürlich die Kapazität, das Geld, die Ruhe, ne, all diese ganzen Sachen. Du brauchst auch den richtigen Betreuer oder die Betreuerin, die dann sagt, ja, machen wir, auf jeden Fall. Ist egal, wie langweilig das ist wichtig. Und auch da muss man einfach sagen, da ist dann so Credibility durch, es wird publiziert und es hat einen krassen Output, also relativ krass, ne, irgendeine Effektstärke, die man halt mal nennen darf. Das ist schon leider auch so ein, ja, politisch-gesellschaftliches Ding. Ne? Gleichzeitig möchte ich hier aber nicht sagen, dass Wissenschaft doof ist und fehlerhaft. Sie ist nicht ideal, aber es ist die beste Methode, die wir haben. Das ist so das, was man einfach mitgeben muss. Das heißt nicht, nur weil man hier so Broken Window Theory, so, ah, guck mal, da ist ein Fenster kaputt, der ganze Scheiß kann abgerissen werden. So ist das nicht gemeint. Wir müssen verstehen, was für Grenzen da sind, damit wir nicht darüber hinausgehen und halt noch mehr fehlinterpretieren. Da sind Fehler drin, aber es ist noch immer die beste Methode, das vermeintliche Modell der Realität zu greifen.
Das, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich, also fand ich total, mit dieser Grenze, finde ich total wichtig, weil ich habe das Gefühl, dass heutzutage, es gibt ja 2 Szenarien. Wir haben gerade eben das Szenario gehabt, so, hey, wir haben beim Fische versenken irgendwo hingeschossen und haben das jetzt irgendwie gesehen, dass da nichts passiert. Das heißt, es gibt Dinge, wenn man jetzt beim Mikrobiom bleibt, weil ich glaube, das ist der Bereich, wo wir beide am wenigsten wissen und auch wissen, dass eigentlich die meisten eigentlich nicht wirklich viel wissen. So. Das heißt, am Ende des Tages gibt es ja 2 unterschiedliche Dinge. Es gibt einmal, die Wissenschaft widerlegt etwas und sagt ganz klar, hey, keine Ahnung, ist jetzt nicht untersucht worden, aber, oder vielleicht ist es untersucht worden, Probiotika sorgen nicht dafür, dass das Mikrobiom besser wird. So, jetzt wäre es ja Quatsch, ein Probiotikum zu geben, weil ich weiß ja, das ist widerlegt worden. Mhm. Es geht mir jetzt aber nicht darum, auf wirklich auf Probiotikum und Mikrobiom einzugehen, nur als Beispiel.
Ja.
Es ist aber ein Unterschied, ob es jetzt keine Studien gibt, die zeigen, Probiotika, um das Mikrobiom zu verändern, gibt es nicht. Und man geht jetzt aufgrund von einem Erfahrungsschatz zum Beispiel hin und sagt, ich habe in meiner Bubble, ist jetzt nicht so, als hätte ich das, aber ne, du verstehst, was ich meine, von der Erfahrung her und sagt, ich habe gute Erfahrungen mit Menschen, die bei mir im Umfeld sind, die bei mir in der Praxis sind, wo auch immer, mit Probiotikern gemacht. Deswegen gebe ich den Leuten Probiotikern. Und jetzt wird aber häufig gesagt aus der Wissenschaft, soll, aber da gibt es keine Belege für. Aber es gibt auch keine Widerlegung. Und das sind ja zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Oder wie siehst du das?
Ja, das stimmt. Befinden wir uns auf jeden Fall auf dünnerem Eis. Ich versuch's mal. Das ist ein großer Diskussionspunkt, auch so behind the curtain ist das immer ein Grundthema, keine Frage. Es kann sehr schnell zum Freifahrtschein für diese alternativen Ansätze sein, im Sinne von, ja gut, aber die Forschung ist langsam, also ist die noch nicht da und ich mache positive Erfahrungen. Das würde ich jetzt sagen, aus meinem kleinen Kuchenstück der Realität, wie ich es mitkriege, ist leider das eher häufiger der Fall, dass man dann sagt, ja, das ist ein Freifahrtschein, also mache ich Kinesiotape, also mache ich Probiotika, weil mir das nicht einfällt oder ich will es nicht wahrhaben, dass es Placebo by Proxy so stark sein kann, dass du sagen kannst, die Erfahrung ist definitiv das und das Geld wert. So, und
absolut, würde ich komplett zustimmen.
Das würde ich häufiger sehen. Auf der anderen Seite, das meinte ich eben auch so mit diesen Türen offen lassen, dass man immerhin noch sagen kann, wenn es keine High-Cost, High-Time-Geschichte ist, dass man immer damit herumexperimentieren kann. Da bin ich völlig offen für. Wenn ich aber weiß, dass das sehr intensiv mit einer Abhängigkeit, jetzt nicht suchtmäßig, sondern einer gedanklichen Abhängigkeit beim Patienten mit einhergeht, dann ist halt immer wieder zu hinterfragen, ist das wirklich das Investment wirklich wert? Ne? Also sowas wie, wenn wir jetzt sagen, ja mein Gott, wenn der biomedizinische Ansatz bei einem viel besser funktioniert, weil er ist voll fest davon überzeugt, dass es darum geht, dass er sich gerade bewegt, dass er sich stabil fühlt und so weiter und ich poche darauf und fördere das, dann kann es sein, dass er eben genau daraufhin eher kontraproduktiv sich davon abhängig macht, dass, ah ja, da war ich ja krumm. Ah, da habe ich ja 12 Stunden im Büro gearbeitet und sich dann damit diesen Teufelskreis selber baut. Um jetzt wieder beim Probiotika zu bleiben, ich meine, wir haben da so ein bisschen mehr Daten zu Präbiotika, dass das irgendwie Sinn ergibt ein bisschen, aber wie gesagt, ich
bin... Was ja quasi auch einfach Gemüse wäre.
Essen, genau. Ne? Wäre cool, wenn wir nicht nur... eine Sache essen und alle anderen Sachen weglassen. Also unser Körper hat sich schon irgendwie was dabei gedacht und gleichzeitig muss man sagen, pathologisch switcht man natürlich in einem anderen State und dann muss man wieder ganz anders reden. Das ist wieder auch so der Disclaimer, wo man sagen muss, es gibt wichtige Anpassungen in der Ernährung und in der Bewegung, wenn man Krebs und Co. hat. So, Punkt. Da ist der Körper in einem anderen Status oder State. Ja, also ich sehe das erstmal kritisch, weil es insbesondere in der Fitness- und Gesundheitsbranche so benutzt wird als, ja, die Wissenschaft weiß es noch nicht. Und es geht mir meistens auf den Keks. Und weil wir einfach zum Beispiel so ein White Paper veröffentlichen oder einfach einen Standpunkt, einen Report und sagen, so ist es. Und dann darüber hinaus gesagt wird, ja, aber ihr habt das noch nicht beugt und ihr habt das noch nicht beugt. Und dann fehlt es meistens, ich kann es nicht jedem unterstellen, aber ich kann von meiner Erfahrung sprechen, fehlt es meist an Grundlagenforschung, dass dann ein Mechanismus herbeigezogen wird, der nicht funktionieren kann, weil wir wissen, das ist nicht existent. Hey, ich bin der Erste, der daran glaubt, dass mehr passiert zwischen Nervenzellen als nur chemische und elektrische Weiterleitung. Dieses ganze Thema Consciousness ist mein Hobby eigentlich, darüber zu lesen und ich freue mich über so Ideen, die irgendwie außerhalb unseres Körpers passieren. Dass wir wissen, wir sind eingebettet in einem Ökosystem und anscheinend vielleicht empfangen wir Dinge wie ein Radiosender und haben nicht alles nur da drin. Ne? Also da gibt es sehr renommierte Neurowissenschaftler wie David Eagleman oder so, die halt sagen, vielleicht können wir es nicht in der Materie alles finden. Vielleicht sind wir noch mehr verwoben mit der Realität, als wir denken. Um jetzt auch mal meine esoterische Seite zu sagen, weil Esoterik heißt ja nicht immer negativ, sondern in sich gerichtet und holistisch war ja auch mal ein sinniger Begriff. Du benutzt den seriös, aber der wird halt auch oft natürlich in diese alternative Kiste geschoben. Ne? Also ich finde, und das habe ich so zumindest gelernt, meine großen Vorbilder sind so Carl Sagan und so, der einfach extrem offen war fürs Leben und gemerkt hat, es ist so viel Zeug da draußen, wir müssen uns gar nicht so viel erfinden und aus der Nase ziehen. Weil wenn wir uns wirklich mit der Realität oder vermeintlichen Realität auseinandersetzen, gibt es so viele Wunder, da geht's halt immer weiter. Und das muss, glaube ich, der Forschung und Forschenden darf das auch unterstellt werden, dass die Bock haben, coole Sachen zu finden und nicht immer nur so sagen, nee, alles ersticken im Sinn. Das ist so die andere Seite. Aber nochmal als Disclaimer, der erste Fall ist leider häufiger.
Aber du würdest dann schon sagen, dass
Wissenschaft oder das wissenschaftliche Backup eigentlich, wenn man es jetzt auf beides quasi in 100% sehen würde, eher 70% ausmacht, 80% und die Erfahrung macht am Ende weniger aus.
Ich würde, da haben wir auch letztens viel drüber gepostet oder so eine Reihe gepostet. Ich würde es eher als Trichter definieren, dass vorher erstmal ein Filterglas oder die Evidenz ist, dass wir, und wir müssen gar nicht über Evidenz reden, sondern uns muss klar sein, dass wir gerne unsere Geschichten erzählen und der Confirmation Bias super strong ist bei uns. Das heißt, ich habe super viel gelernt und das muss jetzt alles angedockt werden. Und es darf niemals irgendwas widerlegen. Und also ich finde, manchmal muss man so von Evidenz weggehen, sondern sagen, uns ist bewusst, dass wir coole Heuristiken haben oder Biases werden hier oft genannt, die funktionieren sehr gut, um im Alltag klarzukommen. Aber für eine lassen wir mal Wissenschaft und Evidenz weg. Um die Realität besser zu begreifen, müssen wir die aushebeln oder mit mehreren Leuten zusammenarbeiten, damit wir diese Fehler nicht machen. Dass wir eben den schwarzen Schwan suchen und nicht nur den weißen und so. Also wir versuchen, unser Tastsinn, unsere Logik so gut es geht auszuschließen, indem wir eben Placebo-Gruppen, Randomized Control Trials machen. Das ist viel interessanter, wie ich finde, als immer nur über die Evidenz zu reden. Wir wollen überlegen, ich bin total prone zu gucken, dass jemand besser durch Bewegung wird. Das ist einfach so. Und wenn ich daneben stehe und jemand irgendeine Ruderstudie mit mir macht, dann motiviere ich den und ich bin fest davon überzeugt, dass er besser wird, dass die Rückenschmerzen besser werden, dass er fitter wird und so weiter. Das muss mir klar sein, dass das in mir drin ist. Und das ist eigentlich das, was wir versuchen, so gut es geht, auszuschließen in diesem langweiligen wissenschaftlichen oder evidenzbasierten. Das heißt, ich würde nicht Prozente nehmen, ich würde sagen, das ist der Filter. Alles, was dem standhält, dass wir sagen können, es war nicht Placebo oder es hatte einen starken Placebo, es hatte was mit der Allianz zu tun. Ne? Da gibt es so lustige Studien, die ich immer gerne nenne mit, wenn eine Frau daneben steht oder ein Mann jetzt bei dir oder bei mir, macht das was mit deiner Motivation. Ne? Mhm. Das ist einfach so, es reicht auch schon, wenn ein Hund auf dein Rudergerät guckt, so ganz lustige Geschichten. Also wir sind soziale Wesen. Das muss uns alles klar sein, dass wir mit vielen Interventionen so den, ich sage auch gerne, den Meeresboden aufwühlen können und denken, hier passiert gerade was. Aber wenn wir dann rausgehen und den sogenannten Retention-Test machen, also nach 2 Wochen nochmal gucken, ist da wirklich was passiert, hat er einen besseren Blutdruck und was weiß ich was, sieht man, dass das einfach nur wieder abgesackt ist und dass der Meeresboden wieder der gleiche ist wie vorher. Also wir können sehr viel aufwühlen. Die Frage ist, was verändert es? Und deswegen Evidenz sehe ich nicht mehr so als dreibeiniges Stühlchen. Das ist ja, was ist das? Evidenz, Erfahrung und Patienten.
Der Wunsch.
Der Wunsch, genau. Der Wunsch des Patienten oder so, da sein Puzzlestück.
Die quasi. Werte und die Wünsche des Patienten.
Ja, genau. Die Werte und Wünsche.
Also meinst du das EBM?
Ultra wichtig, genau. Aber ich würde es dann eher in Trichter sehen, evidenzbasiert zuerst, dann deine Erfahrungen, die vielleicht da noch andocken können und sagen können, ja, Evidenz sagt mir was, aber es ist pragmatisch überhaupt nicht durchsetzbar. Also ich weiß, dass zum Beispiel Schmerzedukation Sinn ergibt, aber es ist cooler, wenn ich mit ihm eine gute Allianz, wir können miteinander gut reden, ist wichtiger, als wenn ich ihm die ganze Zeit irgendwie erkläre, ne, was Schmerzedukation, so zum Beispiel. Also das Pragmatische da reinbringen. Und dann ist es, und das wird leider auch viel zu selten beachtet, und dann ist der dritte Punkt, und du musst alle drei beenden, was der Wunsch des Patienten ist. Ist es das, was du willst, oder wohin will der? Will er sein Enkelkind wieder tragen, oder geht es darum, dass ich ihn irgendwie wieder gerade kriege und beide Kraftwerte rechts, links gleich sind? Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der unterschätzt wird. Also ich würde eher so eine serielle Geschichte draus machen.
Okay, und das heißt, wenn dieser erste, der gröbste, der Evidenzfilter oder der RCT-Filter oder wie du ihn nennen möchtest, wenn der nicht da ist, dann ist quasi Abbruch eigentlich direkt.
Ich würde dann sagen, dass du parallel das in ein, also so mache ich es und das ist jetzt mit Vorsicht zu genießen, das ist mein Ding. Wenn ich sehe, dass das sehr oft repräsentiert wird, dass es sehr oft gemacht wird, kommt das in meinen zweiten Bucket und sag nice to have. Wenn ich die Zeit und den Luxus habe, lass uns damit herumexperimentieren. Wer weiß, vielleicht fruchtet es ja doch. Also ich schmeiße es nicht raus. Aber letztendlich, und das ist auch wieder meine Erfahrung, wird im Athletiktraining, insbesondere da, wo wir in der Beratung sind, sehr oft das halt super schnell abgebrochen und super viel Gedöns vom zweiten Bucket genommen. Und die Basics stimmen nicht. Und wir beide wissen, dass wenn du den Prozess durchgehst, eben erstmal sehr saubere Basics regelmäßig, konsistent durchführst. Und dann können wir immer noch rumspielen. Also das ist dann so meine Sandbox, experimentell. würde ich nicht ausschließen. Und dann kann es sein, dass wenn du jetzt, ich meine, ich bin jetzt nicht lange, aber 15, 16 Jahre Athletiktrainer gewesen, das ist, kann man schon als ein bisschen länger betrachten, dann kann es sein, dass irgendwas hochrutscht und irgendetwas wegrutscht. Und dann merkt man so, hey, das war doch irgendwie immer eine bessere Übung. Mal gucken, schauen wir mal, wie sich auch die Evidenz verändert. Also ich würde das nie komplett ausschließen. Immer.
Das heißt, es ist schon so ein bisschen so eine Verteilung von Prioritäten auch einfach?
Total, ne? Komplett. Komplett. Was du ja auch machen musst, im absolut. Sinne, ne, von was passiert hier, wenn die Ernährung total unten ist, muss ich jetzt gerade, starte ich mit Bewegung, mache ich erst Ernährung, mache ich erst Schlaf. Und wenn du siehst, wo, wenn wir es jetzt wirklich mal runterbrechen, dieses Bild, kannst du ja immer noch so wenigstens Regler- oder Balkendiagramme dir hinmalen. Das ist ja auch voll okay. Voll okay. Denn du weißt aber, dass es nicht die Realität ist. Dann kannst du sagen, hey, das ist doch eine tiefhängende Frucht, lass uns daran mal arbeiten. Voll cool.
Ich glaube, die Leute suchen halt auch immer nach diesem untersten Filter und der oberste wird halt gar nicht beachtet letzten Endes. Und du, eigentlich ist die Aufgabe immer wieder zu sagen, wir gehen jetzt mal 3 Schritte zurück und lass uns mal gucken.
Das wäre schön.
Es geht nicht darum, ob du abends 36 Gramm Kohlenhydrate isst, sondern lass uns einfach erstmal gucken, wie viel du über den ganzen Tag verteilt isst. Ja. So, ja.
Ja, und wenn wir mal in meinem Feld bleiben, ist es so, dass wir wissen im Athletiktrainingsbereich, dass du eben nicht in das Nitty-Gritty gehst, dass du die Leute machen lässt und so. Und dann kommt noch so dieser große Faktor, den ich eben bei den Physios meinte, mit der Erwartungshaltung der Leute, dass man so Personal Trainer, Google mal oder lass ChatGPT mal einen Personal Trainer illustrieren oder generieren, dann hat er immer eine Hand irgendwo am Rücken, am Knie und steht direkt daneben und korrigiert diesen Menschen, weil das die Erwartungshaltung ist, wie, um es jetzt mal spitz mit diesem Massieren bei der Physiotherapie, Medizin, ich hätte gerne eine Tablette, ich hätte gerne, ne, einen Attest. Das sind ja doch so Grunderwartungen. Und dann ist es immer so, dass man echt hart dagegen arbeiten muss und ich auch im Athletiktrainingsbereich so, ja, lass den doch machen. Das ist gerade mein Job. Ich muss nicht daneben stehen, sondern ich kann das nächste, keine Ahnung, die nächste Übung vorbereiten, mit ihm quatschen, gucken, wie es ihm geht. Anstatt so ein Schmerztagebuch mit dem durchzusprechen, rede ich mit ihm so über vielleicht ein paar Dinge, die interessant sein könnten. Also der Shift von dem, wie du sagtest, die Prioritäten sollten wir alle noch mal ein bisschen überdenken.
Ja. Das heißt so, wenn man es auf ein praktisches Beispiel in deinem Bereich übertragen würde, wäre so, Kniebeugen machen vor Kadenz einführen oder sowas zum Beispiel.
Wäre schön, ja.
Ne?
Wäre schön.
Plakativ.
Hey, wir haben ja da so coole Inhalte schon, ne? Ich meine, dieser Eric Helms und so hat ja schon immer diese Pyramide, die ist ja uralt. Auf YouTube ist das ja ein Urgestein. Dass wir einfach wissen, die Basis der Pyramide ist einfach consistent. Ich glaube, der hat auch so parallel Allianz oder Motivation oder irgendwas hat er da stehen, wo man weiß, der Shit muss auch Spaß machen. Ich werde nicht einem Menschen mit unteren unspezifischen Rückenschmerzen jetzt die Römerbank dahinstellen und sagen, du machst jetzt Rückenstrecker bis zum Verrecken und ein bisschen Bauchtraining wäre auch cool und drumherum sowieso und geh bitte laufen, weil wir wissen, das tut eh gut.
Und am besten alles allein im Homegym.
Ja. Genau, richtig. Und dann bin ich halt froh, wenn ich merke, hey, wenn der wieder Schach spielt und rauskommt und merkt, dass dann das Glas irgendwie leerer wird oder größer wird dadurch, weil er das braucht, kognitiv, dann ist Schachspielen gerade das Puzzlestück. So, wenn er dann irgendwann damit mit dem Fahrrad dahin fährt, auch cool. Also das meine ich mit Realist, ne? Das ist so, ich selber mag es natürlich. Am liebsten würde ich alle irgendwie zum Sport bringen und sagen, ja, lass uns mehr laufen, lass uns mehr Fahrrad fahren und so. Aber man muss wirklich so in der Realität starten. Die Leute haben halt schon, und wir auch, wir haben alle so Päckchen zu tragen.
Ah, ich finde deine Ansichten da mega angenehm tatsächlich. Also ich finde das, ja du, ich finde das mega angenehm. Vor allem ich finde das diese Kombi aus diesem Realistischen, sich ständig aber selber immer wieder zu hinterfragen, weil das ist schon was, womit ich auch ständig zu kämpfen habe, dass ich halt immer wieder auch mit einem Team von 11 Leuten und Co. immer wieder sage, ey, es geht nicht darum, das zu machen, was ich jetzt machen würde, sondern es geht am Ende auch darum, ey, widerleg mich gerne. Ich will gerne auch mal falsch liegen. So, es geht am Ende darum,
schwer,
den Leuten zu helfen und am Ende darum, die Sachen zu machen, die funktionieren. Hey, und hoffentlich ist das in 20 Jahren anders als das, was wir jetzt machen.
Ja.
Das muss nicht immer genau dasselbe bleiben. Das ist ein
gesunder Disclaimer. Ne? Das sage ich auch immer, wenn man Leuten irgendwie folgen will auf Social Media, finde ich das immer sehr wichtig. Das ist so eine Green Flag, wenn jemand sagt, hey, das ist jetzt Status Quo und es kann sein, dass es in 10 Jahren anders ist. Da habe ich letztens mit Alex Pölzel auch noch drüber gesprochen. Der ist so einer, der lebt das. Mhm. Das ist ja eine Figur, ne? Wenn du den schon siehst und gleichzeitig ist er so humble. Es ist so, Leute brauchen wir mehr als Influencer, die dann einfach sagen, hey, das ist so Und damit sollten wir eigentlich fein sein. Das ist jetzt das Meer. Kann sein, dass Ebbe und Flut kommt. Aber es bleibt halt das Meer. Lass uns weiterhin in Bewegung bleiben, Leute dazu motivieren, proaktiv zu sein und so weiter. Also das ist auch so das Problem mit diesem ganzen Nitty-Gritty. Weil du kannst super viel Energie in die zum Beispiel Neurophysiologie stecken, in der Schmerzforschung, ne, um da jetzt nochmal den Kreis zu schließen. Aber hinten raus wirst du nicht zum besseren Therapeuten oder Trainer, sondern du hast dann so ein bisschen kosmetisches Wissen oder ich weiß nicht.
Das bringt dir bei Wer wird Millionär dann am Ende vielleicht, sagst du, ne?
Könnte sein, ja.
Aber auch nur da.
Ja, genau. Safe. Ja, und das wird halt irgendwas eher sein, was du in 10 Jahren abschneidest, weil war doch nicht so. War Rocket Fuel, aber für die Bremsen und doch nicht fürs Hauptantrieb, für die Hauptantriebe. Also das Rauszoomen ist etwas, was ich erstmal früher auch als Sportwissenschaftler eher so kontraproduktiv oder so ein bisschen, hey, wo ist denn mein eigentliches Wissen? Soll das? Ich lerne das nicht wie in der Medizin, voll viele Kleinigkeiten. Aber jetzt hinten raus, so mit vielleicht dem Alter oder mit der Ruhe, ich weiß nicht, woran es liegt, sehe ich das eher als Vorteil, dass man sagen kann, wir sind die, die oben stehen, hören, was die Leute aus den Spezialitäten hochschreien aus den Buckets und wir können das dann und Physios auch und gute Ärzte auch. Aber dass wir lernen oder sehr schnell lernen müssen, dass wir rauszoomen, dass wir den Menschen vor uns haben und die Realität aus vielen Buckets besteht, die wir versuchen zusammenzubringen.
Absolut.
Ja.
Jetzt haben wir ja aber das Setting heutzutage tatsächlich, dass das ja nicht jeder so sieht wie das, worüber wir gerade reden. Und deswegen haben wir ja bei Social Media ganz viel, wenn wir bei dieser Filteranalogie bleiben, ganz viele Leute, die über diesen untersten Filter reden. Was jetzt am Ende des Tages irgendwie, ich nenne es jetzt trotzdem Alternativmedizin, auch wenn es keine Medizin richtig ist, so. Und trotzdem irgendwie alternative Heilmethoden, Homöopathie oder auch Dinge, die man evidence-based-mäßig schmückt, die aber eigentlich gar nicht evidence-based sind und auch gar keinen Sinn ergeben, wie zum Teil einfach aus dem Kontext gegriffen, Leberentgiftung oder Low Carb bei Krebs, um den Krebs auszuhungern. Wie gehen wir denn jetzt als Menschen, die weitreichender denken und diese Komplexität, ob das jetzt Schmerz ist oder auch generell die Komplexität des Körpers, wie gehen wir denn damit jetzt um? Gerade wenn wir jetzt jemand, also du und auch ich, Leute sind, die über Social Media sind, weil wenn wir uns so dieses letzte halbe Jahr, haben wir eben auch schon drüber gesprochen kurz, angucken, dann hat sich in den letzten 2 Jahren so immer mehr dieses Evidence-Based-Thema entwickelt und jetzt kommt immer so dieses Medfluencer oder dieser Bereich raus, wo nur noch Reactions gemacht werden. Ich habe immer so das Gefühl, die Leute haben selber keinen Content mehr, worüber sie reden können und machen dann den Content von anderen Leuten schlecht.
Unterstellen, ja.
Ohne am Ende, weil, also ein Mensch, der wissenschaftlich arbeiten würde oder der wissenschaftlich arbeitet, und ich bin befreundet mit vielen von den Leuten so, aber ein Wissenschaftler würde sich ja jetzt nicht hinsetzen und einfach sagen, Person A, B, C oder D rede kompletten Quatsch, sondern würde ja hingehen und sagen, so wie du das ganz oft unter Postings auch machst, so, hey, aber könnte das nicht auch so oder so sein? Oder das ist jetzt ja irgendwie missverständlich. Und ich finde das gerade total problematisch, was sich so entwickelt durch diese Metroenza-Bubble. Ich verstehe den Gedanken dahinter, dass ich sagen würde, hey, wir müssen aufräumen, weil es gibt so viele Fake- und Fehlinformationen da draußen. Die Frage ist aber, passiert dadurch nicht noch viel mehr, wo wir eigentlich gar nicht hinwollen?
Ja, also auf diese Metafrage habe ich gewartet. Die ist mir nämlich super wichtig. Also erstmal würde ich auch direkt mal relativieren, dass ich auch Forscher kenne, die gut bashen können. Das gibt's auch. Also wir können jetzt nicht sagen, Wissenschaftler sind immer total die Netten und sagen so, keine Ahnung. Aber es wäre der richtigere Weg, nennen wir den einfach so. Es wäre total produktiv für die Diskussion, indem man sagt, hey, lass uns das mal anders sehen, weil es, das kennen wir auch aus der Psychologie und das wird deine Frau auch sicherlich nutzen müssen, dass wir eben diesen sogenannten Backfire-Effekt haben, wenn wir einfach dagegen arbeiten. Das heißt, du bist kein Teil des Teams, des Gegenübers und damit kann man das System eh nicht verändern. Auf der anderen Seite gebe ich dir recht, ich glaube sogar, dass es auch ein paar so GWUP und andere Initiativen, die sich so mit Wissenschaftskommunikation auseinandersetzen, gesagt haben, dass das echt mega kontraproduktiv ist, falsche Sachen in so Videos darzustellen, weil der Algorithmus das trotzdem feuert und wir psychologisch so gestrickt sind, dass Quantität bedeutet, dass es irgendwie doch richtig ist. Also dieses Nein danach ist vielleicht nicht so stark wie, shit, dieses Video von diesem Typen, der sagt, man muss die Faszie irgendwie entkleben. Das habe ich jetzt so oft gehört, das wird recht haben. Ach komm, kaufst du mal das Buch oder da lasse ich mich jetzt drauf ein, weil ich habe das ja so oft gehört. Das heißt, die Quantität scheint da zu überwiegen, als zu sagen, nein, mach das nicht. Das kennt man beim kleinen Kind übrigens schon vorab Tipp mit halt, lass es nicht los. Besser ist, halt es fest. Ne? Mhm. So dieses, er hört dann nur, lass los, okay, alles klar. Ja. Also ne, so, das ist jetzt überspitzt und absolut nicht wissenschaftlich korrekt, aber das scheint bei Social Media super zu fruchten, weil du dann siehst, wow, alle Kanäle, alle reden jetzt über dieses Video und so wirklich abspeichern, ob das jetzt so schlecht ist, weiß ich nicht. Und vielleicht mag ich den auch nicht, der das kritisiert. Und fördere dann wieder dieses, und das sehen wir leider im politischen Feld, ohne da jetzt das ganz schlimme Fass aufzumachen, dass Quantität da einfach nur den Nährboden fördert für sehr, sehr gefährliche Auswüchse, sage ich jetzt mal. Was wir machen können, das hatte ich eben nochmal nachgeguckt, weil ich das immer wieder vergesse, das ist das Brandolini's Law, das ist so ein italienischer Forscher oder Journalist gewesen, ist auch völlig wurscht, der sagt, wenn du etwas in die Welt reinschreist, egal was, der Mond ist aus Käse, ist so ein klassisches Beispiel, dann dauert es super lange und braucht irgendwie 10 oder die 20-fache Energie, um das zu widerlegen. Weil dann müsstest du ja eine Rakete bauen, dahin fliegen, eine Probe nehmen und sagen, nein, ist nicht aus Käse. Und seitdem ist die ganze Welt, vielleicht gibt es da schon eine Religion, die sagt, der Mond ist aus Käse. So funktioniert das. Und das ist das Gefährliche im Social-Media-Bereich, dass du, wenn du was losschießt, dass ganz viele Forscher oder Wissenschaftskommunikationsmenschen kommen müssten und das eben extrem aufräumen müssten. Das ist super viel Arbeit. Das kennst du ja auch, wenn man so an Mythen arbeitet. Das ist ultimativ viel Recherchearbeit. Du musst das dann auseinandernehmen und dann eben die Nachfragen nochmal. Also ich will jetzt deine Frage beantworten. Ich habe für mich gelernt, nicht dagegen zu kämpfen, sondern zu sagen, und das hatte ich eben, glaube ich, schon erwähnt, mit präventive Kommunikation. Wir müssen vielleicht sogar populistischer vorgehen, was ja auch manchmal eher negativ dargestellt wird. So ein bisschen fescher, ein bisschen mehr, wie nennt man das, clickbaity heutzutage. Mhm. Aber hinten raus trotzdem evidenzbasierten Inhalt liefern. Weil dann haben die anderen nicht mehr so viel Platz, laut zu schreien. Ich glaube, dass das die bessere Strategie ist, als immer nur dagegen zu bashen und zu sagen, wir sind die Evidence-Based-Bubble und ihr seid die Deppen oder andersrum. Das denken die auch von uns. Hier dieses Beispiel aus Amerika oder Kanada, der Jeff Nippert, der ja so als Evidence-Based-Typ, der kriegt dann einen aufs Maul, weil die grenzen sich so, ne, also aus, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Das ist jetzt einfach nur mal ein Beispiel zu erklären, was dieser Backfire-Effekt macht. Die Flagge der anderen Gruppe wird nur größer und länger gehisst als vorher. Und ich glaube, dass es darum geht, einfach nur besser darin zu werden, langweilige Sachen wie Schmerzforschung und Wissenschaftskommunikation breitflächig zu erklären und zu sagen, das sind die tiefhängenden Früchte, lasst euch dann im Nachhinein weniger verarschen.
Ist es vielleicht auch so ein bisschen sogar, wie wir das ganz am Anfang im Kontext Schmerz besprochen haben, dass man sich nicht auf dieses Problem fokussiert, um das Problem vielleicht größer und relevanter zu machen, sondern am Ende zu sagen so, hey, lass uns mal viel mehr darüber reden, wie könnte es denn sinnvoll sein, anstatt zu sagen, das ist aber alles falsch, was hier gemacht wird. Mhm. Weil ich finde, am Ende des Tages kann ich ja sagen wir mal 80-90% der Aussagen, die jemand trifft, kann ich ja mit irgendeiner Datenlage, mit irgendeiner Studie widerlegen. Wenn ich mir 5 Wörter aus der Studie rausnehme, ich nehme den Titel, ziehe mir 3 Wörter aus dem Abstract raus und lass die Hälfte weg am Ende. Genau. Und dann denkt der Autonomalverbraucher, eine Studie belegt und die Studie war vielleicht aber an Diabetikern. Eigentlich war die Aussage aber auf den Otto-Normalverbraucher bezogen. Das heißt, da wird ja ein Kontext ganz oft um Dinge geschaffen. Also eigentlich ist eine Studie oder auch meinetwegen 2 Studien ja auch gar nicht dafür da. Nehmen wir uns Kreatin beispielsweise. Ja,
schönes Beispiel.
So, du könntest dir jetzt hinsetzen und sagen, ja, aber Kreatin macht Haarverlust. Ja, aber es zeigt eine Studie im Verhältnis zu Hunderttausenden um Kreatin herum. Ja. Und das ist, ich glaube, und das finde ich zumindest oft, wenn Leute, und das finde ich macht ihr mega gut in den Postings zum Beispiel auch, ihr zitiert halt einfach oft gar keine Studien. Aber ich denke zumindest, dass eine Gründe ist und das ist auch einer der Gründe, warum ich immer so, hey, mal zitieren wir, dann lassen wir es mal wieder komplett weg, dann zitieren wir, wenn irgendwie mal 6 Studien. Weil ich finde, wenn du nur eine Studie zitierst, dann hast du das Grundkonstrukt von Wissenschaft ja gar nicht verstanden, weil am Ende geht es ja um den Body of Evidence und nicht um eine Studie belegt etwas, die an 16 Leuten gemacht wurde, das an Rugby-Spielern, du überträgst jetzt auf Footballer. So, ähnlicher Sport, aber ist ja trotzdem eigentlich nicht genau das Gleiche.
Absolut, absolut. Also man sagt ja auch immer, eine Studie ist keine Studie, was aber auch ein Freifahrtschein sein kann. Für die Studie ist doch schon ziemlich wichtig. Die sagt, die hat eine Effektgröße von 1, indem man sagt, wenn du duschen gehst, wirst du nass. Da brauchen wir nicht 100 Studien zu. Das ist einfach so. Ne? Das darf man dann auch nicht pauschalisieren, weil dann eben die Gegenseite kommt und sagt, ja, du hast ja nur eine Studie dazu. Also das reicht mir jetzt nicht. Dann können die das auch natürlich entmachten. Ich gebe dir völlig recht, wir machen manchmal Primärquelle, machen wir jetzt draus. Das heißt, da könnt ihr anfangen. Und dann sind in der Studie nochmal 50 andere Studien. Und die könnt ihr euch dann auch nochmal reinpfeifen. Ich gebe dir völlig recht, es muss, wir reden da immer gerne von diesem Wissensfluss oder der Konsens an sich. Wir müssen immer schauen, wo kommen wir denn her? Was war vor der Studie, was war nach der Studie? Warum wurde die motiviert überhaupt, dass man dafür Gelder bekommen hat und dass man das durchführen konnte? Das muss man im Kontext verstehen. Und ich glaube, dass dafür auch die Zeit und auch die Kapazitäten oft fehlen, dass man eben, deswegen arbeiten wir zum Beispiel mit Forschergruppen zusammen, die nur in diesem Feld unterwegs sind und das auch schon super lange. Und dann können die mir nämlich sowas sagen wie, ah ja, dazu gibt es schon Grundlagenforschung, guck mal bitte da rein. Ne? Und dann fällt uns auf, dass eben das, was du eben meintest, wir wissen, dass wir nichts wissen. Dieses Grundkonzept von, die Tür haben wir gerade aufgemacht, aber der Raum ist viel, viel größer, als wir erwartet haben. Und natürlich wirst du dann bei Kreatin beispielsweise sehen, dass irgendwie jemand Haarausfall haben wird in der Studie oder vor einer Impfung eben Herzinfarkt hat, weil du, wenn du bestimmte großen Gruppen hast von Menschen, Dinge eben passieren. Das ist Statistik. Also das ist so eine fehlende Literacy, was Statistik an sich angeht, weil wir immer irgendetwas haben. Wir haben immer eine Verbesserung, wir haben immer eine Verschlechterung. Wir Menschen fluktuieren durchs Leben und manche kippen leider Gottes um oder eben nicht. Und wenn das klar wird, also so ein bisschen mehr Realitätscheck, dann können wir wieder arbeiten und sagen, ja, die Studie ist super solide gemacht und ich bin damit erstmal fein bei deinem Beispiel, dass man von Rugby-Spielern auf Track-Athleten oder so, Track-and-Field-Athleten transferiert und sagt, ja, könnte sein, wissen wir nicht. Wäre cool, wenn jetzt bald eine Studie kommt, aber das macht erstmal Sinn für mich. Das macht mehr Sinn für mich als, keine Ahnung, das zu Gerontologie und Sturzprophylaxe zum Beispiel zu schieben. Ne? Also so ein bisschen nach rechts und links schauen ist ja cool, aber immer mit dem Disclaimer.
Und dafür brauchst du aber wieder genau in diesem Kontext Erfahrung. Total. Weil wenn du die nicht hast, dann weißt du ja gar nicht, worauf kannst du welche Dinge übertragen und welche Absolut. Kannst du eben nicht übertragen.
Absolut.
Und deswegen dieses rein theoretische Arbeiten immer nur mit Studien, das funktioniert ja oft nicht, muss Wie man gesagt, ja ehrlicherweise
das
sagen.
Das ist wieder das Hypertrophiebuch.
Und ich glaube, das ist ja auch das, was am Ende jetzt total klar wird. Es ist halt weder schwarz noch weiß. Mhm. Es ist immer irgendeine graue Antwort. Du kannst alles widerlegen. Du kannst, egal wie du es drehst und wendest, ob man bei dem Beispiel der Banane bleibt, wo es heißt, aber Orangen sind jetzt nicht gut oder er hat aber nicht gesagt, dass ich die Schale nicht essen soll oder welche Farbe muss die Banane denn haben? Wie verändert sich denn der Blutzucker? Ist das ein Unterschied, ob ich es morgens, mittags oder abends esse? Das ist... Und ich glaube, das ist was bei Social Media grundsätzlich momentan, und das jetzt mit so einem Bandolini eben erklärt und Co., was einfach für den Otto-Normalverbraucher so nicht greifbar ist. Mhm. Das ist, man denkt, sobald eine Studie etwas belegt und zeigt, haben die recht. Wenn man keine Studie zeigt, hat man Unrecht. Aber es ist das genau Entgegengesetzte, ist ja auch nicht falsch. Also mit Studie ist nicht immer richtig, ohne Studie ist oft aber auch nicht richtig. Mhm. Und deswegen ist es so... Es ist halt nicht nur die wissenschaftliche Lage, es ist nicht nur die Erfahrung. Ich bin da komplett bei dir. Es sollte viel mehr Backup durch Wissenschaft geben. Mhm. Und ich glaube, die Gesellschaft entwickelt sich aber auch immer mehr dahin, nach deinem untersten Filter in deinem Sieb zu suchen und die obersten einfach zu ignorieren und ja. sagen, die sind voll langweilig.
Das könnte sein, ja. Also ich gehe da so ähnlich, wie ich das eben bei der Schulmedizin meinte. Für mich ist evidenzbasiertes Vorgehen eben praxisnah. Das heißt, alle, die, das wird ja einigen unterstellt, so, was sagt man dazu, Elfenbeinturm oder Stuhl- und Tischphilosophen, sowas halt, ne? Da gibt es ja so Sesselphilosophen oder sowas, dass man eben eigentlich insbesondere in der Bewegungswissenschaft, Schmerzforschung, dass gute, evidenzbasierte Arbeit immer in der Praxis manifestiert ist und einen Bezug dazu hat. Und dann bist du fein. Und dann bin ich damit voll okay, wenn man dann einfach evidenzinformiert, evidenzbasiert oder einfach nur das weglässt und sagt, wir erforschen Training und Bewegung und so, das reicht mir ja auch. Aber ich glaube, dass noch zusätzlich im Social Media Bereich und auch als PT oder als Trainer oder als System immer noch das Problem oft nach vorne gestellt wird, wie können wir uns kontrastieren zum Rest? Und dann ist es cool, irgendwas Spezielles zu haben. Also es ist sehr schwer für mich, ein Seminar zu verkaufen, wo es um, wir machen Krafttraining ganz entspannt. Wir gucken mal, was wir so essen und gucken, dass wir schlafen. Das ist kein cooles, sexy System. Kannst du sehr schlecht verkaufen. Das heißt, so sehe ich das bei den ganzen PT-Kongressen, die ich früher mal besucht hatte, dass es dann immer darum ging, der kennt sich mit Neurotransmittern aus, der kennt sich mit Neurofunctional Mikrobiom, der kennt sich aus, irgendwas. So, das ist eine Kontrastierungsproblematik, wenn man bei dieser Kurve da oben ist und dann unten hinten raus denkst du ja eh wieder, okay, ist nice, nice to have, aber vielleicht nicht so groß, wie ich dachte.
So relevant ist es eigentlich gar nicht.
Genau. Ne? Und gleichzeitig, also mein Learning der letzten Jahre oder wie wir Social Media zum Beispiel betreiben, ist, wir können clickbaity werden, wir können es auch ein bisschen vielleicht fast falsch darstellen, aber das Thema an sich wird richtig bearbeitet. Also du kannst dann sagen, sagen wir jetzt einfach mal, das sind die drei besten Übungen. Und am Ende sagst du, ja, die drei besten Übungen gibt es eigentlich gar nicht. Aber das ist ein Anfang. Du kannst mit den drei anfangen. Es ist super komplex. Das und das ist übrigens auch wichtig. Bis nächstes Mal.
So. Das ist total cool, dass du das sagst. Ja, ich habe vor, ich glaube, das ist irgendwie, da waren wir noch in München, anderthalb Jahr oder ein Jahr her, die drei wichtigsten oder die fünf wichtigsten Blutwerte oder für Longevity. Und der erste Slide nach diesem Slide war, hey, die fünf wichtigsten Werte gibt's nicht, wird niemals nur fünf Werte bestimmen, es ergibt gar keinen Sinn so. Mhm. Trotzdem hat das viel besser funktioniert, weil du diese Hook am Anfang hattest, die Leute abgeholt hat und dann so, wow, die fünf Werte, das muss ich mir durchlesen.
Ja.
Und ist nicht das auch am Ende gute Wissenschaftskommunikation?
Ich denke schon. Also früher hättest du mich vor 2, 3 Jahren vielleicht gefragt, also vor meinem Sohnemann, vor 3, hätte ich gesagt, nein, alles rigide, alles nach Buch. Also, und ich glaube, du musst so ein bisschen das Game spielen, das auf jeden Fall. Doch, das sehe ich auch und das meinte ich eben auch mit populistisch, dass man so ein bisschen auch vielleicht die Brust größer machen sollte als eigentlich üblich, auch wenn man das nicht ist. Uns wird unser Lieblingsfeedback ist immer unaufgeregt. Wenn jemand sagt, wir machen unaufgeregte Dinge, dann freuen wir uns alle teamweit und sagen mal, wir haben das geschafft, was wir wollen. Gleichzeitig glaube ich, so ein bisschen Aufgeregtheit ist schon nicht verkehrt. Und da gebe ich dir recht, wenn es nicht, also das Ding ist dann, das geht dann so weit zum Beispiel in eurem Falle, dass ich mir dann wünschen würde, im Idealfall, wenn du sowas machst und unten einer dann doch mit einem Tinfoil-Head kommt und sagt, er hat gesagt, zwar sind nicht alle, aber der ist super wichtig und ich mache jetzt meine eigene Story draus, weil ich biete so ein Coaching an oder was weiß ich. Dann muss man den vollen Weg gehen und sagen, ich brauche jetzt die Kapazität, darunter was zu schreiben und zu sagen, nee, so ist das nicht gemeint, Junge. Lass uns mal drüber reden. Das habe ich jetzt zum Beispiel auf LinkedIn, habe ich auch einen Kommentar bekommen und denke so, oh, okay, gut, jetzt muss ich da aber auch ran, wenn ich sowas poste. Mhm. Dann muss ich das jetzt auch gerade stellen. Und das ist dann verdammt viel Arbeit.
Ich glaube, das ist das, was die Leute total unterschätzen am Ende auch, ne? Dass es halt wirklich viel Arbeit ist. Aber ich glaube, gerade in deinem Kontext ist es, und ihr seid ja auch gut bei Instagram und Co. gewachsen in den letzten Jahren, ihr habt jetzt irgendwie so eure, vorher habt ihr diese Schwarz-Weiß-Bilder gehabt, jetzt seid ihr da in die farbige Richtung gegangen. Ich finde, das ist halt am Ende des Tages, gerade wenn so viel Know-how und so viel Mission und so viel Vision dahinter steckt und die Leute Erfahrung haben und was Gutes verändern wollen, finde ich, ist es ganz wichtig, dass ihr halt auch gehört werdet. Und dafür ist dieses Kommunikationsding am Ende total wichtig und relevant. Und ich bin beide, ich glaube, ich mache das heutzutage auch deutlich anders, als ich das vor 5 Jahren gemacht habe. Vor 5 Jahren war ich deutlich vorsichtiger. Aber am Ende des Tages muss man sich halt auch fragen, wenn die Leute dir nicht zuhören, dann kannst du die Sachen halt so nett und gut und mit einer Intention kommunizieren, wie du sie möchtest. Mhm. Dir hört trotzdem keiner zu. So, ich glaube, aber es ist trotzdem genauso wichtig, wie du sagst, es aber trotzdem richtig und gerade zu stellen. Irgendwann kommt aber auch dieser Moment, und das wirst du vielleicht irgendwann merken, bei einer gewissen Reichweite wird das so viel an Arbeit, die dann da hinten dran hängt, und die Leute denken dann so, ja, das ist ja nur Instagram, und denkst so, ja, ich habe jetzt 3 Leute, die das beantworten, das reicht dann irgendwann schon nicht mehr. Nicht, dass das jetzt bei uns 3 Leute sind, die das beantworten, aber irgendwann wird das so viel.
Absolut.
Und dann passiert es halt auch häufiger, dass Leute einen Kommentar oder irgendwas drunter schreiben, den du gar nicht mitbekommst irgendwann.
Also das ist ein wichtiger Realitätscheck. Da muss man immer gucken, wenn man so auch im Medfluencer-Bereich ist unterwegs, wenn man da so irgendwie Richtung 100.000 geht. Das ist klar. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, wenn, also das wäre fast auch schon wieder eine Utopie. Ich gucke, wenn es häufiger vorkommt, also so im Sinne von, das Kommentar kam jetzt, oder der Kommentar kam jetzt dreimal, dann werde ich das im nächsten Paper einbauen. Mhm. Und wenn es dann nochmal kommt, dann sage ich, hey, wir haben da übrigens was veröffentlicht, schau. Und dann ist er selber schuld, wenn er nicht schaut. Dann denke ich mir so, okay, dann ging es jetzt nur ums Bashen und willst du noch auf den Keks. Das ist eigentlich ein cooler Filter. Das hatten wir bei diesem Neuroathletik-Training, dass dann immer irgendjemand was drunter geschrieben hat, wenn wir wieder eine neue Kurzfassung veröffentlicht haben. Habe ich immer nur dahin geschickt und dann auch irgendwann mal aus Nettigkeit gefragt, hast du es denn gelesen? Nö, weiter gebasht.
Naja,
nicht einmal nachgeguckt, was wir da geschrieben haben. Also das ist ein cooler Filter für dann echte Diskussionen, weil es ja echt coole Leute da draußen gibt, die, das muss ich auch noch sagen, mit diesem Learning, wir haben dann so 5, 6 Hardline-Fans, die von Anfang an dabei sind, die frage ich dann immer, war das too much? Mhm. War das zu clickbaity?
Das ist auch gut.
Wenn die noch okay sind und sagen, ja Patti, ich verstehe, was du meinst und so wie du es quasi wieder gespiegelt hast mit, ich verstehe, ihr müsst gehört werden, das geht noch, aber wenn man die verliert, wie so eine gute Band, wenn man nicht mehr Underground wird oder es nicht mehr ist, dann ist man, glaube ich, nicht mehr so auf dem richtigen Weg.
Das ist ein guter Punkt. Ja, in diese Falle sind wir auch schon ein paar Mal getippt, dass wir dann zu crazy Trailer von einem Podcast oder irgendwas gemacht haben und dann alle Leute plötzlich das falsch verstanden haben und dann auch die ganz alten Leute geschrieben haben, hey, Timo, das war echt nicht so sinnvoll.
Ach, so cool.
Und ich wollte gerade sagen, aber das ist ja Weiterentwicklung und das ist ja mega Kommunikation am Ende und sowas würde ich mir auch viel mehr wünschen, weil das hilft am Ende ja total, Dinge anders und effizienter und effektiver für die Leute auch
100%. Machen, ne? Also dieser Backfire, dieser Effekt, der lässt mich auch nicht so gut schlafen, ehrlich gesagt, weil wenn es so um politische Dinge geht, dann ist das ja auch nochmal krass aufgeladen und wir haben auch so ein bisschen ganz vorsichtig gesagt, das, was jetzt gerade passiert, ist natürlich auch so Anti-Wissenschaft und damit konnten wir dann sagen, dass wir uns jetzt auch irgendwie einen Standpunkt erkämpfen müssen, weil wir immer gesagt haben, keine Religion, keine Politik, das gehört nicht zu uns, aber letztendlich ist es einfach eingebettet in diesem System und da haben wir uns auch ganz vorsichtig herangetastet und auch die Hard-Fans dann gefragt, so ist das. Klar, auf der anderen Seite, wenn man die dann verliert und das vorher nicht richtig kommuniziert hat, dann war das vielleicht auch kein Fit. Aber ich denke, dass das sehr hilfreich ist und man sich auch gerne mal sowas wie einen Trailer leisten darf, weil man dann cooles Feedback kriegt. Ne? Dann sind die Leute ja auch echt da und nicht einfach irgendwie Konsumenten oder User oder sowas. Ja.
Also um dir Feedback zu geben, ich habe das mit der Religion und der Politik auch gesehen. Ja, und ich bin mit einer der ersten Leute, als ihr noch so 900.000 bei Instagram hattet. Ich fand das total... Also total erfrischend tatsächlich. So, und ich finde das total angenehm. Das ist was mir zum Beispiel ganz oft schwerfällt. Ich denke dann, das interessiert halt niemanden.
Ja, genau. Das ist so vielleicht auch so ein Spotlight-Effekt, dass man so das Gefühl hat, ja, das ist jetzt für mich gerade voll wichtig, weil das auch ein intensiver Teil meines Alltags ist und so. Vielleicht ist das auch einfach nur zu hochgekocht meinerseits. Aber das ist so dieses Herantasten, dass man sagt, hey, wir posten jetzt was zu Harvard und zu irgendwas. Und auf der anderen Seite muss man dann gucken, dann ist man vielleicht fein damit, dass 200 Follower oder so sagen, ja, nee, ist mir voll blöd. Ist okay. Und das ist halt so das Thema. Man darf den Fokus nicht verlieren. Also ich sage jetzt wieder zurück zur Band, nicht zu poppig werden in dem Sinne, aber gleichzeitig ist Pop, und damit sind wir wieder beim Populismus, wichtig, um eben die Message rauszukriegen. Also das ist so der Grad, die Gratwanderung, die man halt trainiert, glaube ich. Und wenn du überhaupt den Luxus hast, ich meine, ihr habt jetzt super viele Follower, wir sind jetzt bei irgendwas knapp 16.000 oder so bei Instagram. Und auch da merke ich, das ist ja auch erst ein Luxus, der entsteht, oder was heißt Luxus? Eine Situation, die entsteht mit einer bestimmten Reichweite. Vorher, ich kenne super viele, die extrem guten Content liefern und immer nur so bei 10, 15 Likes unterwegs sind. Da stellt sich die Frage ja auch gar nicht. Dann bleibt man einfach meistens im Kernthema und weiter geht's. Aber irgendwann, vielleicht spielt auch dieses, irgendwann hat man auch alles gesagt mit rein. Da muss man auch vorsichtig sein. Das wäre auch ein Thema, worüber wir eine neue Podcast-Folge aufnehmen könnten. So Andrew Huberman-Phänomen, ne? Dass man sagt, man bleibt bei seiner Expertise. Aber dann hat man ja ein Podcast-Format. Und wie weit geht man? Welche Experten lädt man ein? Und ist man da auch vielleicht irgendwann drüber? Ne? Das siehst du ja häufig. Also auch bei den ganz Großen, dass die dann anfangen, über UFOs und Co. zu reden. Also, ja. Um das mal.
Absolut. Nee, das finde ich mega spannend. Also, vielleicht lass uns das mal, ich glaube, das ist ein super gutes Schlusswort. Mhm. Und lass uns das mal nutzen dafür, dass wenn die Leute das interessiert, dass wir, ich fände das ein mega spannendes Thema, mal über, gerade über diese ganz großen Diary of a CEO. Ich meine, der Peter Attia macht das noch sehr in seinen Leisten da irgendwie. Mhm. Huberman ist ein sehr gutes Beispiel, dass er über alles redet am Ende so. Ja. Schon sehr extrem. Habe ich auch in einem Vortrag an der TU schon mal drüber gesprochen. Mhm. Aber lass uns das mal nutzen. Schreibt das mal gerne in die Kommentare unten rein, gerade bei YouTube. Wenn die Leute das interessiert, dann können wir echt, wir sind ja nicht so weit entfernt voneinander, überlegen, jetzt ob wir mehr, das ja. nochmal machen. Mhm. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Wir haben uns ja jetzt auch zum ersten Mal gesehen live.
Ja, ich glaube, ja, einmal kurz vorher noch
in München. Ja, doch, aber, einmal in München, aber
ein längeres Gespräch.
Stand auf der Bühne und wir haben danach kurz Hallo gesagt. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, das war super viel wertvoller Inhalt für die Leute, um einfach mehr zu verstehen, wie kann man die Dinge, die draußen kommuniziert werden, auch vielleicht kritisch oder auch wahrheitsgemäß besser einordnen, um besser zu verstehen. Ich sage immer, hey Leute, hinterfragt bitte auch mich, hinterfragt jeden eigentlich, nimmt nicht einfach alles nur irgendwie als schwarz oder weiß an. Mhm. Und ich glaube, dafür waren super, super viele Inhalte hier drin. Wir verlinken natürlich alles von Out of the Box und Co. Verlinken wir unten, wir verlinken dich unten. Hast du noch irgendwas, was du den Leuten mitgeben möchtest?
Boah, ich glaube, das war viel. Hoffe ich, auch mit Mehrwert. Das ist immer so eine Sache. Man muss halt dann praktizieren, ne? Einfach auf die Straße bringen. Ansonsten, danke für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
Geil, dann bis zum nächsten Mal.
Bis demnächst.
Ciao, ciao.